Willkommen bei den Kack- und Sachgeschichten und unserem Format für den tiefen Raum. Sci-Fi Tech. In dieser Folge saufen wir terranischen Schnaps und reden über die Besiedlung fremder Planeten. Warum wollen wir überhaupt zum Mars? Und wie spuckt uns der Planet in die Suppe bei unserem Plan, ein Häuschen zu bauen? Wie könnten wir viel Geld sparen mit dem Tod von Astronauten? Was ist Terraforming? Und wie funktioniert es? Viel Spaß mit dem Team Kirschwässerle.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert.
Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Ich grüße alle Entitäten im interstellaren Raum, egal ob virtuell oder real. Herzlich willkommen zu Sci-Fi Tech. Und es ist endlich mal wieder soweit. Endlich. Ach Leute, für alle, die jetzt in die Verlegenheit kommen, diesen Podcast vielleicht das erste Mal zu hören, es gibt nicht nur Tobi, Richard und mich, sondern es gibt noch eine unheilige Second Unit, durch und durch satanisch und menschenverachtend, aber immerhin offiziell und autorisiert. Willkommen hier, das Team Kirschwässerle. Hallo Jungs.
Tack.
Servus.
Moin moin.
Am Anfang sind sie noch immer alle ganz brav, ne?
Ja.
Ja, ich begrüße unsere Weltschaumexperten hier bei mir am Tisch. Er sitzt rechts neben mir, Diplom-Mathematiker, AI-Experte, Softwareentwickler in der Luft- und Raumfahrt und Sittenstrolch. Hallo Fabio.
Hi, ich bin kein AI-Experte.
Aber gut. Sittenstrolch stimmt,
aber
oder?
Sittenstrolch stimmt. Ja.
Außerdem mit uns auch heute wieder Filmwissenschaftler und derjenige, der in der Runde hier ist, um die richtigen und guten Fragen zu stellen. Hallo Mario.
Servus, moin.
Und mir gegenüber sitzt er, man kennt ihn von Twitch im Kanal Tycoon Veteran, und er ist auch Softwareentwickler und Teil des Borg-Kollektivs. Hallo Andi.
Ja, servus, hi. Ewigkeiten, ich freue mich so, dass wir endlich mal wieder zusammen rumsiffen können und über Scheißdreck labern können.
Ey Leute, die letzte Folge mit uns hier mit uns in diesem Vierergespann war die Folge 154, Alien Erstkontakt, aufgenommen im Sommer 2020.
Wie viele Folgen ist das jetzt her?
Das ist schon viele Folgen her.
Das müsste eigentlich ziemlich genau vor einem Jahr gewesen sein. War das nicht auch im Juli?
Also released wurde die im Februar 2021. Die habe ich mir ein bisschen aufgehoben, weil halt wir uns nicht lange nicht treffen konnten.
Ja.
Ist fast ein Jahr her, dass wir vier zusammen gepodcastet haben.
Total aus der Übung. Ja, darauf erstmal. Ja. Können wir darauf gleich ein Schnäpsle trinken erstmal?
Oh Gott, ey. Jetzt wisst ihr auch, wieso das hier...
Jetzt trinken wir erstmal ein Schnäpsle. Komm, verteil mal die Gläser. Ich habe hier einen wunderschönen Apfelsaft mitgebracht.
Jetzt wisst ihr auch, wieso das hier Team Kirschwässerle heißt.
Nein, ich schenke ein. Ich schenke ein.
Das Zeug kannst du selber saufen, Mann, ist man blind.
Ja, haltet die Schnauze.
Andi hat irgend so ein selbstgebrachtes Zeug mit. Das hat dir deine Twitch-Community gemacht, ne?
Ja, das ist ein Geschenk von einem meiner liebenswerten Zuschauer. Der hat mir das per Post geschickt.
Ich hab schon, keine Ahnung, 6 Dioptrien oder so.
Ein bisschen, nur ein kleiner bitte.
Da macht nur. Das schon.
Ich bin der Moderator, ich muss am ehesten noch nüchtern bleiben, ey.
Gib mir mal die großen Gläser, die zwei großen sind für euch beide da.
Und wir sind tatsächlich wie...
Was meinst du für euch beide, für mich und Farbe oder was?
Natürlich.
Ich schenke mir selber ein, du Spasti.
Ja,
so
ja, schenk dir selber ein. Zeig mal, wie viel Mann du bist.
Wir sind übrigens wie letzten Sommer, wie in der letzten Sci-Fi-Tech-Folge, wieder in einem Airbnb, in einem geheimen Ort. In Baden-Baden nehmen wir die Folge auf.
Lass es doch drin, du musst es nicht auf X trinken.
Boah, Farb hat sich ein Riesenglas gerade eingeschüttet.
Du musst es doch nicht einfach... So. Aber findet ihr es nicht geil, wenn ich das noch kurz erwähnen darf, wie einfach das Zeug aussieht wie Apfelsaft? Und es einfach auch in der Apfelsaftverpackung drin ist?
Nein, es sieht aus wie Urin, es sieht nicht aus wie Apfelsaft.
Doch, das sieht eins zu eins aus wie Apfelsaft, Mann.
Es sieht total aus
wie Urin. Halt dein Maul jetzt zum Trinken.
Okay, also, auf euch. Schön, dass wir mal wieder podcasten können.
Ja, Mann.
Nee, sorry, Alter.
Leute, stell dir da nicht so an.
Oh, ist das schlimm, das Zeug?
Ja, Mario schmeckt's?
Eigentlich hätte ich es ja schlimmer erwartet, aber.
Ja, ist auch viel Spaß.
Ich sag mal so.
Ganz Körper Gänsehaut.
Da ich und Andi beide aus dem Ostblock kommen und solchen Schnaps gewöhnt sind, ist das.
Also in 10 Minuten kommt die zweite Runde, ne?
Halt dein Maul mal, Mann. Leute, wir haben in der Sci-Fi-Tech-Folge 120, auch schon wieder lang her, über Raumstationen gesprochen, über Habitate des Menschen im All, die sich zum Beispiel in geostationären Orbits befinden und haben da über Gründe, Vor- und Nachteile von Raumstationen gesprochen. Vielleicht erinnert ihr euch, wir haben über Humanmedizin im All gesprochen, über Sex bei Low G, bei lascher Schwerkraft, über die Bernal-Sphäre, also über diese Raumstationen, die sich drehen, um künstliche Schwerkraft zu erzeugen, oder diese gigantischen O'Neill-Kolonien, also so riesengroße Raumstationen, die wie Donuts oder Mülltonnen aussehen, wo Millionen von Menschen
leben
können.
Meinst du wie beim Ende vom Interstellar, ne?
Ganz genau.
Ja.
Ja, das war ja so eine, im Prinzip so eine O'Neill-Kolonie, die wir gesehen haben.
Voll geil.
Ja. Heute wird es aber ein bisschen bodenständiger im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sprechen heute über Außenposten oder vielleicht sogar Kolonien auf fremden Himmelskörpern. Im März 2021, jetzt erst vor ein paar Monaten, gaben Russland und China bekannt, dass sie eine gemeinsame Station auf dem Mond planen.
Oh oh.
Ja, es gab zwar keine Angaben zum Termin oder zu den Kosten, aber es wurde eine Absichtserklärung unterzeichnet und das Projekt ist wohl offen für weitere Partnernationen. Ist das nicht irre?
Rat mal, wer wieder nicht die Eier in der Hose hat, mitzumachen.
Ja, die Amis.
Wir.
Wir
die EU.
Und die EU.
Die EU. Und natürlich nicht die Eier in der Hose. Ja.
Beziehungsweise das nötige Kleingeld.
Weißt du, was da in der Absichtserklärung drinsteht?
Das liegt auch eher am Finanziellen, oder?
Ich weiß nicht genau, was wortwörtlich was drinsteht, nee.
Okay, also wie viele Leute oder was für eine Form dieser Außenposten oder diese Kolonie auf dem Mond haben soll?
Ich hab ja, die nicht.
Bestimmt wachsend einfach.
Alter, es steht weder ein Termin noch Kosten, das ist einfach nur so ein, wir wollen das machen, das ist super spannend.
Das
ist
wie das Klimaabkommen, Mann.
Ach ja, aber ganz ehrlich, also wie ernst das dann zu nehmen ist, es steht auf einem ganz anderen Blatt.
Ja, ja, natürlich. Das ist ja, da werden wir später auch noch drauf zu sprechen kommen. Die Raumfahrt ist, die irdische Raumfahrt ist leider eine Geschichte von Leute, die vollmundige Versprechen gemacht haben und dann 2 Jahre später das Komitee aufgelöst haben, weil die Kohle nicht da ist.
Aber das Gute bei China und Russland ist, dass deren ihre Führungsämter nicht so schnell wechseln. Wenn bei uns einer was verspricht und das Versprechen, sagen wir mal, 10 Jahre braucht, dann kannst du davon ausgehen, dass spätestens 4 Jahre, 5 Jahre später irgendein Arsch das umschmeißt. Bei denen ist das nicht der Fall. Deswegen
weiß ich nicht. Also du kennst vielleicht die höchsten Ämter, wo es vielleicht dem nicht so ist, aber unten drunter wird wahrscheinlich schon viel mit Vitamin B und so einem Scheiß gearbeitet.
Ja, Leute, mal
bin mir da nicht sicher.
Mal Brainstorming-Runde für den Anfang. Welche Gründe für mich als Raumfahrtagentur oder als Land oder als was auch immer, als Club von interstellaren Damen und Herren, welche Motive könnte ich haben, dass ich sage, ich möchte eine dauerhafte Präsenz, eine Raumstation oder einen Außenposten auf einem fremden Planeten oder Himmelskörper haben?
Naja, also erstmal Forschung, ganz klar. Ja. Also du wirst da so viel erforschen, so viel rausfinden, das ist Wissen, das ist so viel wert, das ist unglaublich. Zweitens, wenn du jetzt von Russland und China ausgehst, wenn die zwei sich für sowas verbünden und es funktioniert, ey, dann bilden die eine, nicht nur eine Weltmacht, sondern eine Sonnensystemmacht, wenn's aus denen ihrer Sicht gut läuft.
Allianz, bitte.
Naja, gut, Allianz, aber bei denen würde ich eher von Macht sprechen, aber egal. Und das ist schon mal ein Riesengrund.
Also Forschung ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Du würdest mega viel über den Planeten und auch über uns Menschen selbst rausfinden.
Ressourcen, wenn man es dann endlich drauf hat, auf dem Mond, dieses, was ist es,
das schwere Wasser?
O-75 da abzubauen. Keine Ahnung, was das nochmal für ein Element war.
Meinst du schweres Wasser, Deuterium?
Nein, nein.
Oder was meinst du?
Was war denn das nochmal? Ich war vorbereitet.
Also Ökonomie, also Bodenschätze, ich sag mal wirtschaftliche Gewinn. Ne? Wenn es auf dem fremden Planeten was gibt, dass es wert ist, das dort abzubauen und zur Erde zu bringen.
Und Standort. Wenn du nämlich auf den Mars oder sowas fliegen willst, macht es Sinn, dass du dort zwischenlandest.
Ich glaube tatsächlich auch eher, dass es eher im ersten Schritt mal strategische Vorteile hat. Weil ich glaube, wenn wir jetzt mal speziell vom Mond ausgehen, ich glaube, der hat keine Rohstoffe in dem Sinne, die du auf der Erde gebrauchen kannst. Ich glaube, der Mond ist einfach nur ein Steinklumpen.
Also, soweit ich weiß, gibt es da auch nichts, was wirklich gerade uns anlacht. Aber das, was ihr gerade erwähnt habt, Expansion ins All, also Zwischenstation für Flüge in den tieferen Raum, dafür wird ja schon drüber diskutiert, das auf dem Mond zu machen, dass man auf dem Mond auftanken kann und Raumschiffe zusammenbasteln kann und so weiter, um von da aus weiter ins All zu fliegen. Ich habe dir gerade dein Thema weggenommen, Mario.
Nee, nicht wirklich, weil ich denke auch, dass praktisch, wenn du dort eine Raumstation bauen kannst, die selber auch Raketen direkt weiterschießen kann. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, durch die niedrige Schwerkraft ist es auch möglich, Raketen oder Sonden mit einer weitaus höheren Beschleunigung rauszufeuern. Und ich denke mal, da erhöht sich auch ein bisschen die Reichweite. Eventuell kann man dann weiter ins All vordringen, oder?
Ja, das Problem, das ist nochmal ein Thema für eine andere Show, wenn wir über den Weltraumlift vielleicht sprechen, aber das Problem der Erde ist ja die Gravitation, das ist so eine Gravitationssenke und wenn wir ins All raus wollen, ist das extrem nervig, dass wir erstmal das Schwerkraftfeld der Erde verlassen wollen, aber wenn wir schon einen Außenposten am Mond haben und vielleicht dort sogar auftanken können, können wir von dort aus viel brutaler ins All expandieren.
Helium-3, dort werden große Mengen Helium-3 vermutet, die bei uns fast nicht existent sind, die für Forschung und noch anderen Scheiß wohl großen Wert haben.
Also ein Isotop von Helium.
Ja, sowas, keine Ahnung. Mhm.
Einen Punkt habt ihr jetzt gar nicht erwähnt. Also wir hatten schon Wissenschaft, Wirtschaft, wir hatten Expansion, was ja da auch so ein bisschen mit dazu zählt. Erschaffung von Lebensraum. Ausbreitung der Spezies Mensch. Vielleicht sogar Flucht vor der Erde. Es ist ein beliebtes Motiv, die Erde ist im Arsch, Klimakrise etc. Vielleicht auch noch irgendeine Supergrippe. Flucht von der Erde, in der Science Fiction ja häufig genutzt.
Ja, also aus meiner Warte aus aktuell nicht vorstellbar, weil wir einfach technologisch noch weit nicht so weit sind, um geschweige denn Dutzende oder Hunderte von Menschen auf einem anderen Planeten dauerhaft ansiedeln zu können, geschweige denn irgendwie Hunderttausende oder Millionen.
Also wäre der auch nicht viel zu klein dafür?
Boah, ja. Der Mond wäre schon groß genug dafür, das wäre nicht das Problem.
Ja, der Mond ist schon sehr klein.
Aber du musst da halt erstmal eine Infrastruktur erschaffen, das wäre ein logistischer und vor allem finanzieller Aufwand.
Wenn, dann flüchten ja auch nicht alle.
Flüchten ja nicht nur 50. Wenn es um den Erweiterung von Lebensraum geht, dann reden wir aber nicht von 50 Leuten, dann reden wir von ein paar Tausenden mal vorneweg. Selbst das kann ich mir zur aktuellen Stunde nicht vorstellen.
Ich sag mal so, bevor wir Technisches hinbekommen, im großen Stil zu flüchten, also dass wir wirklich, wir fliegen weg, kommen nie wieder, sind von der Erde abgeschnitten und auf uns alleine gestellt und mit neuen Ressourcen kommen wir aus. Bevor wir technisch so weit sind, kriegen wir einen Klimawandel technisch in den Griff. Zwar auch brutal, aber ich glaube, wir werden eher Technik entwickeln, nochmal das Ruder rumzureißen, als sowas hinzubekommen.
Ja gut, aber wir bei den Kack- und Sachgeschichten Sci-Fi-Tech, wir sind ja keine Show, die nächsten 50 Jahre bespricht, sondern die nächsten 500...
Da gebe ich dir natürlich recht.
Richtig, aber das kann 5000 nicht...
5000 Jahre
bespricht. Das kann nicht das jetzige Motiv sein. Vielleicht von einem Elon Musk, der davon träumt, was auch cool ist. Aber das echte Motiv von Staaten kann das jetzt gerade eigentlich nicht sein.
Du legst einen Grundstein für irgendwas, was weit in der Zukunft ist. Ja, aber... Deine Motive zur jetzigen Stunde sind welche andere? Sind andere Motive, die du aktuell verfolgst?
Ja, so ein Tiny House auf dem Mond wäre schon eine Sache, ne?
Ja. One-Way-Ticket. Ja, schauen wir mal, in welche Richtung die Show noch geht mit der Eroberung von Lebensraum. Also, ihr habt jetzt gerade unwillkürlich den Mond angesprochen, weil ich den Mond kurz erwähnt hatte, aber ich habe das
davon
ja ganz
allgemein gemeint.
Aber in unserer Folge heute wird eine ganz große Rolle der Mars spielen. Wir werden viel über den Mars reden heute. Der Mond ist als Außenposten ganz okay. Als Lebensraum ist er eher unattraktiv, weil er wirklich nur ein komplett karger Fels ist. Auf dem Mond gab es nie vulkanische Aktivität. Da gibt es kein Wasser. Und der Mond hat einen G-Lock, wie heißt das, eine eigensynchronisierte Drehung. Also bei kleinen Himmelskörpern, die sehr nah an größere Kreisen, passiert das meistens. Eine Seite des Mondes ist immer der Erde zugewandt und eine Seite ist praktisch immer außen. Das heißt, du hast im Mond einen sehr unnatürlichen Tag-Nacht-Wechsel. Ja, also der Mond ist irgendwie ungeil, weil der auch so extrem karg ist und weil es da halt überhaupt keine Atmosphäre gibt.
Wir wissen auch nicht, was für Auswirkungen es hat, wenn du in so geringer Gravitation über Generationen lebst.
Richtig.
Keine Ahnung, was da passiert.
Also die Gravitation auf dem Mond ist halt, man sieht es an den Bildern von der Mondlandung, die ist halt höchstens erahnbar.
Siehst ja an den Leuten, die sagen mal ein Jahr im All waren, dass, okay, da ist gar keine Gravitation, dass das echt nicht cool ist.
Nee. Ja. Also es gibt schon sehr viele Gründe, die für den Mars sprechen, wenn wir über eine planetoide Station sprechen in unserem Sonnensystem. Ja, der Mars erscheint aus diversen Gründen ideal. Er ist von allen Planeten im Sonnensystem der Erde nämlich am ähnlichsten. Der Marstag ist ein bisschen länger als 24 Stunden, was schon abgefahren ist. 24 Stunden und 39 Minuten und 35 Sekunden. Er hat eine Gravitation, die ungefähr 40% der Erde entspricht. Und, das wissen wir jetzt mittlerweile seit ein paar Jahren, es existiert Wasser auf dem Mars. Wir wissen noch nicht so ganz, wie viel und wo das genau ist. Es wird aber vermutet, dass es möglicherweise riesige unterirdische Wasservorkommen auf dem Mars geben könnte. Möglicherweise.
Ja. Aber auch 40% sind ganz schön wenig.
Auch 40% Gravitation sind wenig, aber es ist halt deutlich mehr als auf dem Mond.
Was haben wir da?
Ne? Das weiß ich gerade gar nicht. Warte, ich guck mal nach.
Nee, auf dem Mond hast du auch nicht so die berauschende Gravitation. Ich glaube, die ist sogar geringer als auf dem Mars.
Ja, natürlich viel geringer, aber der ist ja viel kleiner. Warte.
Auf dem Mond haben wir nur ungefähr roundabout 10% Gravitation. Ja, genau. Ein bisschen mehr als 10%.
Geht das eigentlich linear? Wenn ich einen doppelt so groß mache, habe ich doppelt so viel Gravitation. Das
hängt von der Masse ab,
oder? Gravitation. Ja, schon, aber wenn ich jetzt doppelt so viel Masse mache, habe ich dann doppelt so viel Gravitation? Stimmt nicht, oder?
Ich vermute es, aber das kann ich dir jetzt gerade auch nicht gesichert sagen.
Ich glaube nicht.
Gesichert
sein. Naja, wahrscheinlich nicht.
Die bleibt gleich, glaube ich.
Was?
Ich bin mir nicht ganz sicher.
Nein. Warte mal. Gravitation wird nur durch eine Sache ausgelöst und das ist Masse.
Naja, so gesehen Dichte auch, ne?
Geschwindigkeit.
Das ist Masse. Dichte ist ja was anderes als Masse.
Ja.
Also Gravitation wird nur durch eine einzige Sache hervorgerufen und das ist Masse. Je schwerer der Planet, desto mehr Gravitation.
Oder halt Geschwindigkeit.
Ja,
genau.
Ja.
Ich tue mich noch mit einer Definition schwer, nämlich geeigneter Lebensraum. Also theoretisch ist mal keiner der Planeten oder der Satelliten, die du jetzt angesprochen hast, von Grund aus lebensfähig für einen Menschen.
Ja. Null, ja.
Genau, und das heißt, wenn du da hingehst, dann musst du diesen Lebensraum erstmal erschaffen. Du kannst ihn dir nicht einnehmen, sondern du musst hingehen und diesen Lebensraum erstmal erschaffen. Du musst Infrastruktur aufbauen, du musst das herstellen. Du bist quasi durchgehend in einer lebensfeindlichen Umgebung. Und das ist natürlich schwierig. Also wenn es wird geil sein, um irgendwie Erfahrung zu sammeln oder ähnliches, aber das Ziel muss dann schon sein, so schnell wie möglich eigentlich einen Klasse-M-Planeten, ich sag's mal in Star Trek-Geschwafel, zu finden, um dann einen vorhandenen Lebensraum einzunehmen.
Kommen wir nachher noch hin.
Ja, in erster Linie müssen das Forschungsstationen werden, wie auf dem Nordpol und so ein Quatsch.
Also aber sehr viel mehr wird's auch nicht werden, darauf will ich hinaus.
Ja. Also lass uns nochmal kurz beim Kennenlernen des Mars bleiben. Der Mars hat ein paar Punkte, wo er am geeignetsten ist, also deutlich besser als Merkur. Merkur ist einfach nur eine brühend heiße Metallkugel, so wo es sonst gar nichts gibt, die auch eine synchronisierte Eigendrehung zur Sonne hat. Venus, über 400 Grad heiß, es regnet Schwefelsäure, ist halt komplett für den Arsch. Und der Mars ist da noch das am ehesten geeignete. Aber es gibt auch auf dem Mars ein paar große Probleme, nämlich hauptsächlich Temperatur und Atmosphäre. Die mittlere Temperatur auf dem Mars liegt bei minus 60 Grad, zum Vergleich Erde plus 14 Grad. Außerdem ist die Atmosphäre extrem dünn, es gibt kaum Sauerstoff und man ist in einer extremen Strahlung vom All ausgesetzt. Also du bist den ganzen Tag der kosmischen Strahlung und den radioaktiven Strahlen.
Hat der Mars ein Magnetfeld?
Ja, aber nur ein sehr, sehr geringes.
Okay.
Warte, kurz, Korrektur. Nee. Weil der Mars im Inneren erkaltet ist. Man geht, pass auf, das Magnetfeld von einem Planeten entsteht ja durch den Dynamo-Effekt. Du hast im Inneren einen flüssigen Kern und der dreht sich und durch verschiedene komplizierte physikalische Mechanismen gibt es dann ein Magnetfeld und das hält das schützt den Planeten vor elektromagnetischer Strahlung aus dem All. Und Geologen denken, dass der Mars früher das auch hatte, Aber der ist erkaltet und der flüssige Kern innen wurde fest und dadurch kein Dynamo-Effekt, kein Magnetfeld. Das heißt, du wirst halt ständig mit Strahlung vollgeballert.
Ja. Das ist natürlich scheiße. Von wie viel Strahlung reden wir hier?
Das weiß ich nicht, aber die Einheit würde dir wahrscheinlich jetzt spontan auch nichts sagen. Aber
naja, vielleicht gibt es da also irgendwie einen Vergleich. Ist es ein Tag Mars-Aufenthalt wie ein Flug über den Atlantik? Oder?
Also es ist ein gewaltiges Problem, dass viele Astronauten, die aus dem All zurückkommen, sehr häufig an Tumoren erkranken. Das ist relativ früh. Das ist einfach das Risiko, dass du ein Berufsrisiko, das du in Kauf nimmst, wenn du Astronaut bist. Weil selbst auf Raumstationen nahe der Erde bist du so einer Strahlung ausgesetzt, dass das ist höchst giftig im Endeffekt.
Definitiv.
Gut, das ist aber nochmal ein kritischer Punkt, der gegen Lebensraumerschaffung
spricht. Im Endeffekt schon, ja.
Ja, weil eine der ersten Auswirkungen von Strahlung ist Unfruchtbarkeit.
Mhm. Aber du willst die ganze Zeit schon zum Terraforming springen.
Nicht zwangsläufig. Ich will nur sagen, dass es in der aktuellen Form nicht darum gehen kann, in irgendeiner Art und Weise Lebensraum einzunehmen, sondern es kann eine Forschungsstation sein oder eine Mini-Kolonie, um irgendwie Forschung zu betreiben, aber du wirst da nicht hinsiedeln und sagen, okay, ich habe einen neuen Job, ich gehe jetzt auf den Mars schaffen.
Ich habe gerade kurz mal nachgeguckt, die Strahlendosis, die du auf der Marsoberfläche abkriegst, ist circa 50 Mal so stark wie die auf der Erde. Also es ist nicht so, dass du direkt verreckst, wenn du da drauf gehst, aber ich meine, ich habe irgendwo gelesen, dass du als Astronaut nach 3 Jahren Aufenthalt auf dem Mars im Prinzip deine komplette Strahlung, die du
deine
Lifetime-Strahlung aufgebraucht hast, die du zu dir nehmen darfst.
Und vergiss nicht den Flug dorthin.
Ja.
Oh ja, Mann.
Wobei ich glaube, in so Raumfahrzeugen kannst du dich relativ gut davor schützen, oder?
Nee, überhaupt nicht.
Nee, vergiss es.
Der Scheiß muss leicht sein.
Ja. Und bei Star Trek und Co. gibt es als Schutz gegen Strahlung immer irgendwelche Kraftfelder oder Magnetfelder.
Das ist auch ganz echt, das ist der perfekte Schutz.
Und sowas können wir technisch halt nicht. Den einzigen Strahlenschutz, den wir bisher kennen, ist eine Bleiplatte oder halt ein Wassertank. Also Masse einfach dazwischen kleben.
Das kannst du echt nicht. Und das in den
Haufen. Kann sowas wirklich funktionieren?
Was?
Strahlung abwehren durch ein Magnetfeld?
Durch ein Magnetfeld? Ja, nicht abwehren, ablenken, aber...
Aber das braucht so heftige Energien.
Ich weiß nicht, ob Gammastrahlung darauf reagiert, keine Ahnung.
Also ich meine, wie gesagt, liebe Hörer, wir sind ja jetzt hier keine Experten für den ganzen Scheiß, aber ich meine das schon mal in so Science-Weltraum-Kack-Dokus gesehen zu haben, dass an sowas, ich weiß nicht, ob dran geforscht wird, es wird über sowas nachgedacht. Rein theoretisch funktioniert es, meine ich, dass man mit einer Magnetfeldstrahlung ablenkt, aber das braucht so brutale Energien, das braucht so starke Magnetfelder, dass wir völlig...
Gammastrahlung ist nicht magnetisch ablenkbar.
Okay. Also haben wir geschwätzt.
Thema erledigt.
Haben wir geschwätzt.
Ja, das Kraftfeld bei Star Trek ist halt so ein magisches, ich kann alles Abschottenfeld. Aber trotzdem, wenn eine Rakete drauf fliegt, dann geht es prozentual runter und dann hört es irgendwann auf zu funktionieren, warum auch immer.
Ja, ja. Gut, also, es gibt im All ja auch nicht nur die Gammastrahlung, aber die Gammastrahlung ist halt das Fieseste.
Ich habe eine Doku gesehen, da ging es um weiterentwickelte Kulturen im Weltraum und was die machen würden, wenn sie umsiedeln. Und die haben Folgendes gemacht, die haben Roboter geschickt und diese Roboter haben sich praktisch jedes Mal von selber neu reproduziert. Also die Forschungsstation hat sich nach und nach von selbst aufgebaut. Das ist ja praktisch schon mal ein sehr guter Schritt, um sich als Mensch oder Lebewesen der Strahlung mal fürs Erste zu entziehen, bis die Forschungsstation einigermaßen betriebsfähig ist.
Ja, aber da haben wir keine Chance, das heutzutage hinzubekommen.
Die Idee heißt übrigens von Neumann-Sonde und ist schon in Planung für eine der nächsten Sci-Fi-Tech-Folgen. Wenn wir über Nanotechnologie sprechen, dann wird es richtig krank.
Ist eine geile Idee.
Sich selbst reproduzierende Sonden, mega geil. Aber kommt noch.
Nur kurz, wir machen ja schon Riesenparty, weil wir es schaffen, Sonden auf den Mars zu schießen und dann dort einen kleinen Kopter fliegen zu lassen. Da ist hier schon Partytime, dass alles zu spät ist. Also,
es ist aber auch eine Scheiße zum Feiern.
Ja, richtig, aber nur mal, um sozusagen in die Perspektive zu rücken, was das bedeuten würde, wenn du dich selbst produzierende Roboter hättest, die für dich die Scheiße aufbauen.
Allein du hättest ein Setup von Drohnen, die müssen nicht mal selbst produzierend sein oder reproduzierend sein, aber allein eine Flotte von Drohnen, die für dich schon mal eine Station aufbaut, wäre schon mal mega.
Nobelpreis, Mann.
Also egal. Also über die Probleme des Mars, um über die noch weiter zu sprechen, die Atmosphäre, haben wir ja gerade drüber gesprochen, die wird uns noch begleiten, das Thema. Weitere Probleme, es gibt, soweit wir wissen, auf dem Mars keine effizienten Energiequellen, die wir anzapfen können.
Selbst Sonne ist doch nicht so cool.
Solarenergie ist komplett für den Arsch auf dem Mars, die Sonneneinstrahlung ist durch die höhere Entfernung zur Sonne nur rund 40% so stark wie auf der Erde. Mhm. Selbst wenn wir die anzapfen können, der Mars ist berühmt-berüchtigt für echt beschissenes Wetter. Es gibt Tage, teilweise wochenlange Sandstürme, wodurch deine Solarzellen dann einfach nicht benutzt werden können.
Wobei, dann eine ganz provokante Frage, wie schaut es da mit Windenergie aus?
Ich wollte es gerade sagen.
Windenergie kannst du auf dem...
kaputt die Scheiße, Mann.
Windenergie kannst du auf dem Mars komplett stecken.
Was wäre mit Sonnenkollektoren im All?
Warte.
Erstmal Wind
abhaken.
Lass mal kurz da bleiben. Ja, Alter, aber wie aufwendig ist das? Du musst die Energie von da oben ja da runterbringen. Noch kennen wir keine Methode, um drahtlos Strom zu übertragen. Außer Induktion, und das geht halt nur auf geringe...
Du bräuchtest eine Art Weltraumlift mit einem Monsterkabel. Ja. Das wäre das Einzige, richtig, was...
Ja, genau, bau mal einen Weltraumlift auf einem fremden Planeten. Ja. Wir kriegen es nicht mal auf der Erde.
Aber dort hätten wir wenigstens nicht so arg das Problem mit Weltraumschrott, aber dafür halt mit
Induktion den kannst du vergessen, weil es nur auf sehr geringe Entfernung geht.
Bluetooth-Version 43 geht schon.
Wobei, was ist jetzt
Tesla
das Problem?
Freie Energie.
Was ist jetzt das Problem mit Windrädern?
Windräder funktionieren noch schlechter auf dem Mars als die Sonnenenergie, denn ich habe schon gesagt, die Atmosphäre auf dem Mars ist extrem dünn. Die Atmosphäre auf dem Mars hat weniger als 1% der Dichte auf der Erde. Das heißt, selbst bei dem brutalsten Marssturm wird sich dein Windrad in Schneckentempo drehen.
Ja, außer bei Sandstürmen halt, oder?
Ja, die Sandstürme...
Aber da macht's halt den Scheiß kaputt.
Die Sandstürme sind fies, aber da es da halt keine Luft gibt, hat das einfach die atmosphärische Bewegung hat einfach viel weniger Energie, weil die Atmosphäre ist halt extrem dünn. So, stell dir mal vor, du hast ein... Bildliches Beispiel, Schiffe, Antriebe von Schiffen, Schiffsschrauben. So. Im Wasser kann sich das Boot damit schnell wegbewegen, weil es in einem relativ dichten Medium dem Wasser ist. So, jetzt stell mal das Boot an Land, wo es in einem viel dünneren Medium ist, der Luft, und mach die Schiffsschraube an. Die Schiffsschraube. Was passiert? Nix.
Gut, dann stelle ich nochmal eine provokante Frage. Was ist, wenn ich proportional zur Atmosphäre die Windschraube baue?
Wenn du Bock drauf hast, ein Windrad zu bauen, das so groß ist wie eine Hemisphäre.
Na, jetzt übertreibst du.
Nein, aber ihr wisst schon, was ich meine. Das ist halt nicht richtig geil.
Das wollte ich gerade fragen. Wie müsste das aussehen, wenn die Dichte so gering ist?
Ja, da ist halt einfach wenig Energie.
Und man muss dazu sagen, das ist jetzt vielleicht auch provokant, aber die sind auch bei uns nicht so geil effizient.
Ja, das beantwortet jetzt die Frage nicht. Ich meine, wenn du das hast.
Es müsste halt einfach riesengroß sein. Es würde sich nicht lohnen einfach.
Was ist mit anderen Materialien oder sowas?
Es würde sich einfach nicht lohnen.
Ja, es müsste riesig sein
weniger,
und leicht.
Okay. Weniger als 1%.
Gut, ich denke, das Einfachste ist, du baust einen Atomreaktor da auf. Richtig. Bringst ein bisschen Material mit für ein paar Jahrzehnte.
Ja.
Das sind ja nur ein paar Kilo Brennmaterial. Den Atommüll, den kannst du einfach irgendwo verbuddeln auf dem Mars, juckt eh keine Sau.
Hoffentlich explodiert deine Rakete und beim Start nicht.
Also ich wollte noch kurz sagen, mit Erdwärme zum Beispiel ist es auch schlecht, denn der Untergrund
Geothermie.
Des Mars ist kalt.
Ja, ist schwierig, ne?
Also die einzige Idee, die wir aktuell haben, ist die Andi gerade in den Raum geschmissen hat. Wir müssen halt selber was mitbringen.
Ja, eigentlich ist der Mars auch ein Scheißplanet.
Wir müssen, ja, aber er ist der Beste, den wir haben.
Ja,
er
ist der Einzige, den wir haben, weil er ist erreichbar.
Wir müssten selber was basteln, wir müssten selber was mitbringen, wir müssten selber einen Atomreaktor mitbringen.
Allein Atomreaktor, ja gut, obwohl es gibt ja diese kleineren Reaktoren, wie sie auch auf Atom-U-Booten eingesetzt werden, so diese Dimension. Ich weiß nicht, ob da die Energie ausreichen würde. Also wir können da ja nicht von einem Kraftwerk reden, weil da brauchst du ja auch Kühlmittel, das verdampft. Du brauchst Unmengen an Wasser.
Stimmt.
Das musst du ja auch erstmal hinschleppen.
Ja, Mann, da musst du es kühlen.
Und du hast ja eigentlich nur die Dampfturbine, die Elektrizität erzeugt in einem Atomkraftwerk.
Und du brauchst unfassbar viele Leute, die Scheiße betreiben.
Ich hatte gerade folgenden Gedanken. Moment. Der Mars ist doch super kalt, viel kälter als die Erde. Also kannst du auf dem Mars vielleicht den Atomreaktor mit der Luft kühlen. Aber dann ist mir wieder eingefangen, 1% der Atmosphärendichte, also damit was zu kühlen, kannst du auch wieder vergessen.
Was heißt, kannst du vergessen? Du musst es halt nur richtig ansaugen. Also das heißt, muss nicht sein. Bloß weil es 1%, das heißt nicht, dass du dann...
Das Problem ist doch, dass du im Normalfall bei Atomkraftwerken den Strom aus Dampfturbinen gewinnst.
Ja,
das heißt, das Wasser, das du nutzt, um den Kern zu kühlen, verdampft. Mhm. Und diesen Dampf nimmst du, um den durch Dampfturbinen zu jagen, und das erzeugt den Strom.
Kann man das nicht, wird das nicht wieder eingefangen?
Kriegt man bestimmt hin. Kriegt man bestimmt hin.
Aber du hast immer
geschlossenen Kreislauf, ich weiß nicht.
Ja genau, aber das ist wieder zu Wasser, das heißt, dass du wenig Verlust...
Na gut...
Kriegt man bestimmt hin.
Aber es gibt keine Maschinen ohne Verluste. Du wirst nachfüllen müssen.
Aber Fab, wenn die atmosphärische Dichte so dermaßen gering ist und du theoretisch ein hemisphärenriesiges Windrad bräuchtest, um das nutzbar zu machen, bräuchtest du dann auch nicht dementsprechend eine dermaßen saugstarke Pumpe, dass es in so einer Messliche hochgehen würde?
Na klar. Ja? Na klar.
Und du musst lange saugen.
Mit so einer dünnen Atmosphäre kannst du nichts Gescheites machen. Du kannst nicht gescheit damit atmen, du kannst nicht gescheit damit kühlen, du kannst keine Windräder antreiben.
Die Frage ist auch, wie viel Wasser musst du dann mitnehmen erstmal, vorausgesetzt du kannst den am Anfang...
Kühlen glaube ich nicht. Du musst es nur richtig skalieren. Die Frage ist, wie viel
schau dir doch mal so ein Kühlbecken in so einem Atomkraftwerk auf der Erde an. Das ist ein riesiges Becken, das geht, wenn ich mich nicht täusche, 20, 30 Meter tief. Das hat irgendwie einen Durchmesser von 10, 15 Metern.
Wie kriegst du die Scheiße dahin?
Eben. Vorausgesetzt, wir sind noch nicht in der Lage, auf dem Mars das Wasser, das vermutet wird, abzubauen.
Na, guck mal, ich bin jetzt kein Thermodynamiker. Ich weiß jetzt nicht, ob das streng linear geht. Aber wenn die Atmosphärendichte nur 1% von dem ist auf der Erde und du willst es mit Luft kühlen, Luft ist ja eh schon rund 20 Mal weniger, wie soll ich sagen, wärmespeichernd und abziehend als Wasser. Also mit Luft einen Atomreaktor zu kühlen, wäre hier auf der Erde schon eine riesengroße Herausforderung. Und du müsstest auf dem Mars dann 100 Mal so viel Luft da durchballern wie hier.
Was ist mit umgedrehter Geothermie? Wie kalt ist es denn, wenn ich im Mars grabe?
Ja, aber
trotzdem aber wärmer? Du brauchst ja irgendeinen Stoff, der die Temperatur transportiert.
Willst du den Atomreaktor mit kaltem Stein kühlen?
Ja, mit meinem Herz.
Ja, gut, Leute.
Okay, darauf ein Schnaps.
Nein.
Auf den Spruch muss ich jetzt einen Schnaps
trinken. Das sind jetzt auch technische Details.
Also zum Wohl.
Oh Gott, ey, Prost. Oh,
diese eklige Schlippung.
Komm, Farb.
Ich meine, in Zukunft wäre ja auch denkbar, einen Fusionsreaktor
aufzubauen. Ja, mit Fusion ist alles gewonnen.
Wenn wir das erfinden.
Aber er wird ja gebaut in Frankreich.
Ja. Wenn es klappt, ja.
Selbst wenn es klappt, Farb. Kriegt die Scheiße mal da hoch.
Farb. Ja, natürlich.
Ich will deinen Müll nicht saufen, Mann.
Musst du aber.
Komm, das wärmt's Herz, komm.
Wenn's Arschloch brummt, ist Herz gesund.
Woher hast du den Stoff?
Von dem Zuschauer von meinem Twitch-Channel. Der hat mir das per Post geschickt.
Und du hast dich getraut, das zu öffnen und zu saufen?
Ja, der Typ ist cool.
So, Leute. Da sprechen wir jetzt über das Konzept Mars-Mission und im späteren dann über das Mars-Habitat. Es gibt bereits seit den 90ern ein Konzept für die Errichtung einer Marsbasis. Sagt euch das Stichwort Mars Society was? Es gibt in den USA einen Typen namens Robert Zubrin, der ist US-Raumfahrtingenieur und der ist wirklich so eine Art Mars-Papst.
Der hat jetzt so eine Scientology-Story?
Nee, der hat aber sowas Ähnliches gegründet. Nein, keine Sekte. Aber der hat in den USA die Mars Society gegründet, die es schon seit den späten 90ern gibt. Und das ist eine mittlerweile echt große Organisation, eine Nicht-Regierungsorganisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Mars-Erforschung, Mars-Missionen und auch Mars-Besiedlung voranzutreiben mit Ideen und Konzepten. Und die machen auch in der Wüste in den USA Experimente, wo die tagelang dann da simulieren, dass sie in einer Mars-Basis sind und so ein Scheißdreck, ne? Und der veröffentlichte bereits 1990... Ja, also vor fucking 30 Jahren, zusammen mit zwei weiteren Ingenieuren, ein detailliertes Konzept für eine Eroberung des Mars namens Mars Direct. Und dieses Konzept möchte ich euch kurz vorstellen.
Mhm.
Dieses Konzept sieht die Eroberung des Mars mit mehreren Raketenstarts, mit mehreren Raumschiffstarts vor. Phase 1.
Ganz kurze Frage. Als er das 1990 verfasst hat, war das Science Fiction?
Ach, im Prinzip ist das heute noch Science Fiction.
Okay, dann erzähl weiter. Okay.
Aber ihr werdet schon merken, warum.
Ja, okay.
Ja. Start 1, der erste Launch. Ein unbemanntes Raumschiff bringt, und da sind wir jetzt bei der Science Fiction, ein Gerät zum Mars, das automatische Fabrik heißt. Diese automatische Fabrik enthält drei Dinge. Einen Vorrat an Wasserstoff, eine Chemiefabrik und einen Atomreaktor. Und diese Anlage fängt, sobald sie auf dem Mars landet, vollautomatisch und selbstständig damit an, den Wasserstoff, den wir mitschicken, zusammen mit dem Kohlendioxid in der Marsatmosphäre weiter zu verarbeiten zu Sauerstoff und Methan.
Um den einfach in der Atmosphäre freizusetzen? Fragezeichen. Nee, wir sind geschlossenen Raum?
In einem geschlossenen Raum.
Okay.
Die Mars-Atmosphäre besteht zu fast 100% aus CO2, aus Kohlendioxid. Und diese Anlage produziert praktisch, bis die Astronauten kommen, Sauerstoff und Methan. Sauerstoff zum Atmen und Methan als Treibstoff spielt später noch eine Rolle. Mhm. Ja. Das spielt dann in der Zukunft eine Rolle als Treibstoff, um zurück zur Erde zu kommen.
Alter, ich bräuchte einen Notizblock, um mir jetzt mal schon mal meine Fragen und Anmerkungen
dazu
zu notieren, Alter.
Die automatische Fabrik kann außerdem diverse weitere Chemikalien herstellen, die für die Marskolonie nötig sein werden. Das Raumschiff, mit dem die gekommen ist, das unbemannte Raumschiff, das sogenannte Earth Return Vehicle, bleibt auf dem Mars stehen und wird von der Chemiefabrik, von dieser automatischen Fabrik aufgetankt. Phase 2. Es gibt einen zweiten Start. Die Astronauten und die Habitateinheit verlassen die Erde. Ja. Nachdem die automatische Fabrik rund 2 Jahre fröhlich produziert hat, kommen die ersten 4 Menschen. Zubrin veranschlagte damals eine Flugdauer von 6 Monaten zum Mars. Wir gehen heute eher von 9 Monaten aus. Elon Musk will es ja in 3 schaffen. Und um den Astronauten den Flug angenehmer zu machen, leben sie bereits während dem Flug zum Mars in der Habitateinheit. Also die Habitateinheit einfach so ein Häusle halt, das man später auf dem Mars abstellt. Und diese Habitateinheit rotiert während des Flugs auch um das Raumschiff herum, um künstliche Schwerkraft zu erzeugen durch Fliehkraft, sodass es denen etwas angenehmer dort oben geht. Und auf dem Mars wird die Antriebsstufe dieses Raumschiffs abgeworfen und die Habitateinheit landet in der Nähe der bereits abgestellten Fabrik. Und die Astronauten errichten dann auf dem Mars so eine kleine Basis, machen das Habitat schön schick und unterstützt werden die durch diverse Rover. Energie gibt es von der automatischen Fabrik. Nach 18 Monaten, wenn Mars und Erde sich wieder näher kommen, fliegt die Crew mit dem Earth Return Vehicle, das da ja schon steht, wieder zurück zur Erde. Die Habitateinheit bleibt zurück, auch die automatische Fabrik. Und so können alle 2 Jahre, immer wenn Erde und Mars sich nahe sind, immer wenn die in einer guten Konstellation stehen, neue Menschen zum Mars kommen und in diesem Habitat leben, während die automatische Fabrik ihnen Zeug produziert.
Okay. Mhm. Erste Frage. Ich habe jetzt nur einmal gehört, wie Stickstoff oder was wurde hochgebracht?
Wasserstoff
wird hochgebracht wurde. Wird es dann jedes Mal mitgebracht, bei jedem Zyklus? Weil das verbraucht sich ja, das gibt es da ja nicht.
Ja, das müssen sie wieder mitnehmen.
Also ich wollte gerade auch anfügen, ich glaube nicht, dass du den ersten Flug mit einer Rakete bewältigen kannst. Mhm. Ich glaube, dass die Maschinerie, die du dafür benötigst, dass die dann auch über 1,5 Jahre oder 2 Jahre werkeln kann, brauchst du mehr als einen Raketenstart. Ja.
Also die Grundidee ist schon geil, die macht Bock.
Ach, die Grundidee ist nicht schlecht. Es
schafft schon mittlerweile viele Tonnen.
Also die Grundidee ist geil und viele Mars-Konzepte, die wir heute basteln, gehen grundsätzlich zurück auf dieses Mars-Direct-Programm oder sind inspiriert dadurch. Viele Nichtregierungsorganisationen haben dieses Konzept damals gefeiert in den 90ern. Die NASA lehnte das Konzept allerdings ab.
Mit welcher Begründung?
Die Machbarkeit, die war damals halt nicht gegeben, die ist auch heute noch nicht gegeben. Das Grundproblem, dass wir nur alle 2 Jahre eine günstige Erde-Mars-Konstellation haben, wird durch dieses System so ein bisschen umgangen. Ja, eine feste Basis auf dem Mars wäre auch super, auch wenn es nur eine kleine hat. Und die Arbeit hatte halt Pioniercharakter. Das waren die ersten Menschen, die da wirklich so viel Brainpower reingesteckt haben. Das war halt eine Pionierarbeit.
Geiler Scheiß.
Ja, das Kranke an so einer Basis ist, wenn was schief geht, ist es fast nicht machbar, was nachzuschicken, wenn es nicht gerade eine gute
Konzentration ist. Und
das dauert schwierig. Zu lang. Also du bist auf dich allein gestellt. Wenn was schief geht, musst du dir selbst helfen.
Die größte Schwierigkeit an dem ganzen Konzept ist halt das, was ich gleich am Anfang schon irgendwie lächelnd vorgestellt habe. Die automatische Fabrik. Das ist halt pure Science-Fiction. Dass wir da ein Gerät hochstellen, das vollautomatisch und völlig autonom Elemente und Moleküle ineinander umbastelt. Das ist, also bei kennt ihr das Spiel Master of Orion? Das ist so ein bisschen wie Civilization im Weltraum, so ein 4X-Space-Game. Da ist eine der ersten Technologien, die man erforscht, immer die automatische Fabrik. Ja. Das ist halt einfach Science-Fiction.
Bloß also, weil es das Element irgendwo gibt, heißt nicht, dass du es da einfach mal abbauen kannst. Aber
ja, das ist in der Luft. CO2 hast du ja, auf dem Mars
in, mal raus.
In der Luft.
Also,
warum sollte man sich abbauen können?
Es darf halt keine generische Fabrik sein, sondern die muss eine bestimmte Zutatenliste erfüllen können.
Ja.
Du musst ein paar Inputs verarbeiten können und daraus ein paar Outputs generieren. Rein die Umwandlung von Treibstoff oder die Generierung von Treibstoff, das ist ein chemischer Prozess. Ich bin mir sicher, dass du den maschinell abbilden kannst, weil heutzutage hockt auch niemand in der Ölraffinerie und mixt Reagenzgläser zusammen. Das läuft hier auf der Erde auch maschinell ab.
Okay, aber das Gerät muss sich selbst ja auch warten und instand halten.
Ja, natürlich. Das ist auch ein Punkt, den ich ansprechen wollte. Wenn in den 18 Monaten, wo diese Maschine alleine vor sich hinwerkelt, irgendwas passiert, es kommt ein Sandsturm, irgendein Stein schlägt gegen das Gehäuse, irgendwas geht am Arsch, dann stellt die Maschine ihren Betrieb ein.
Aber ich habe so verstanden, dass die 18 Monate die Leute dort sind und dann bei einem kleinen Zeitfenster wird die Crew ausgetauscht.
Nee, also es geht um die automatische Fabrik.
Ja, genau, die kann kommt. Auch von Menschen gewartet werden.
Ja, nee, aber die arbeitet ja voll automatisch.
Die fliegt alleine, die fliegt zuerst, ohne Menschen.
Sie muss nur den Erstflug und überleben, bis das erste Mal Menschen kommen.
Ab da sind immer Menschen. Die arbeitet fast 2 Jahre, bis die Menschen kommen, vollautomatisch und bereitet Vorräte vor.
Okay. Ja, aber ich denke,
es kann funktionieren, es ist ein Risiko. Das ist immer ja mit den Sonden, die aktuell schon auf dem Mars unterwegs sind. Teilweise funktionieren die wesentlich länger als irgendwie erwartet. Mhm. Ja, andererseits hast du halt irgendwie Sandstürme, da bricht dann der Kontakt ab für mehrere Tage und ähnliches. Also du hast schon Unwägbarkeiten. Das Ding muss schon robust und stabil sein.
Ja.
Ich glaube, von der technischen Machbarkeit, gerade wenn du fest definierte chemische Prozesse abbilden willst, ich denke, das ist schon möglich.
Dein Wort in Autumblas Ohr, ja.
Ja, Faber, um auf deine Aussage von vorhin nochmal zurückzukommen, wenn ein Element, egal welches, irgendwie physikalisch existiert in einem bestimmten Aggregatzustand, dann muss es ja auch irgendwie greifbar oder nutzbar gemacht werden
können. Ja, die Frage ist, wie? Mit welchem Aufwand?
Aber es muss, möglich sein.
Bestes irgendwie. Beispiel ist, aus Meerwasser kannst du Gold gewinnen, aber es lohnt sich überhaupt nicht. Es lohnt sich null, weil du musst einen Aufwand treiben, der so riesengroß ist für so ein bisschen ein paar Goldpartikel und das könnt, wir sagen jetzt, da gibt es den Stoff, den holen wir uns dann und dann machen wir das und das. Aber allein, du hast keine Ahnung, was muss ich dort aufbauen? Welche Technik brauche ich? Habe ich die Technik überhaupt, um genau diesen Stoff zu extrahieren? Ohne, du weißt nicht, andere Stoffe können mitreagieren. Irgendein Scheiß kann passieren. Ich bin kein Chemiker, aber das ist definitiv eine brutale Aufgabe.
Du hast halt das Problem, dass du einen Großteil der Zutaten wahrscheinlich selbst mitbringen musst.
Richtig. Also und wenn
das,
es eine genau,
und das ist die Krux.
Genau. Also wenn und das es ist eine das, was Sache ich sage, dass du es nicht schaffst, mit einer Rakete diese Maschinerie, diese automatische Fabrik auf dem Mars lauffähig zu deployen.
Also wenn es eine Sache gibt, die du auf dem Mars im Überfluss und leicht zugänglich hast, dann ist es Kohlenstoffdioxid, CO2, denn das ist die Atmosphäre besteht.
Ja, Fred, aber also wenn wir mit CO2 was Gescheites anfangen wüssten, dann hätten wir keinen Klimawandel auf der Erde.
Oh, Andi, das ist eine sehr stark, das ist eine sehr kindische Aussage. Du kannst mit CO2 viele geile Sachen machen.
Ja, wieso machen wir es dann nicht?
Weil es halt auch ein Treibhausgas ist. Nein, aber wenn wir auf dem Mars sind, dann können wir CO2 und Wasserstoff synthetisieren zu Wasserstoff und Methan. Das war ja die Idee von Zubrin.
Ja.
Und den Wasserstoff müssten wir halt mitbringen.
Ja, das können wir, nochmal, das können wir theoretisch.
Theoretisch,
Elon Musk
genau.
hat vor ein paar Monaten eine Ausschreibung begonnen, über 50 Millionen US-Dollar, wenn du es schaffst, eine skalierbare Technologie zu erfinden, die das Kohlendioxid aus der Luft zieht.
Ja.
So. Wir können es nicht auf Deutsch.
Ist nicht so einfach.
Auf Deutsch ist, wir können es nicht. Sonst würden wir es ja tun. Wir würden es ja rausziehen und wenn es sein muss, würden wir es in Fässer packen und vergraben. Wir würden es ja tun, wenn wir es könnten.
Ja, gutes Beispiel. Wir sitzen hier jetzt gerade in Baden-Baden an einem Plastiktisch. Oder was ist das hier? Ist es Kunststoff? Holz?
Keine Ahnung.
Es ist Holz. Okay, das ist Holz. Holz besteht zu einem großen Teil aus Kohlenstoff. So, jetzt machen wir mal eine Technik. Jetzt erfinde mir mal eine automatische Fabrik, die aus diesem Tisch hier reinen Kohlenstoff extrahiert. Mach das mal.
Richtig.
Mach das mal. Ne? Das ist in der Theorie, wenn du nur die Elemente an der Tafel siehst, eine easy Sache, aber in der Praxis eine ganz andere Nummer.
Deswegen gibt es die theoretische Wissenschaft und die Ingenieurskunst. Und, und meistens scheitert das leider an der Ingenieurskunst, weil wir es nicht hinkriegen.
Da bin ich tatsächlich zu wenig Chemiker, um da jetzt irgendwas Versiertes zu sagen zu können. Ich nehme euch das ab.
Ich bin mir
aber sicher, dass das lösbar ist.
Ja, im Moment
ich glaube, jeder chemische Prozess kann Maschinen.
Wie kriegst du Kohlenstoff aus der Atmosphäre?
Wie gesagt, ich habe keine Ahnung.
Photosynthese.
Ja.
Ja.
Soweit ich weiß, haben wir das immer noch nicht so richtig nachgebaut.
Photosynthese ist für uns immer noch Magic, Alter.
So.
Ja. weiteres Problem dieses Mars Direct Konzepts, dass wir aber tatsächlich dieses Problem, das ich jetzt anspreche, haben wir heute schon teilweise gelöst oder wir sind auf einem guten Weg dahin. Wiederverwendbare Raumschiffe. War damals komplette Science Fiction. SpaceX hat mit der Falcon zum Beispiel gezeigt, dass es grundsätzlich möglich ist, ein Raumschiff ins All zu schicken und wieder zurückzuholen und nochmal zu benutzen. Elon Musk und SpaceX arbeiten ja gerade am Starship, an der Weiterentwicklung, an dem größeren, was ja langfristig dann für die Mars-Mission benutzt werden soll. Da hatten sie ja ein paar Probleme mit ein paar Raumschiffen, die explodiert sind bei Teststarts, was ja auch alles im Rahmen, ich sag mal, der Testung war. Aber da sind wir heute schon deutlich näher dran als in den 90ern.
Das klingt nach einer super Vorstellung, aber wenn ich bedenke, was im Weltraum alles rumfliegt, den Schaden, denn das
nichts.
Ding da oben...
Ich kann dir sagen, was im Weltraum rumfliegt. Gar nichts. Ja. Vielleicht ein paar Wasserstoffatome pro Kubikmeter.
Nein, nein, unser, wenn du hier startest, fliegt erstmal ein Haufen Scheiß rum.
Gesteinspartikel, ja, ja, ja. Alles Mögliche. Ich meine, es ist ja bekannt, dass die ganzen Sonden und Raketen Schaden nehmen. Ich weiß
aber
nicht,
ob
immer, das teilweise wirklich...
Das ist unser, der Dreck, der um uns rumfliegt. Und dann, wenn du einfach wohin fliegst, ist die Wahrscheinlichkeit... Es kann nicht immer so ein Mini-Partikelchen erwischen. Also soweit ich weiß, die Wahrscheinlichkeit nicht mehr so hoch, dass Strahlung schlimmer.
Ja.
Aber du musst erstmal hier rauskommen aus der Erde.
Also wenn ich glaube, das Ding würde viel zu viel Schaden nehmen, dass es sich wirklich rentiert, das einfach nochmal zu benutzen. Du musst es ja dann auch wieder komplett reparieren. Ich glaube, da kannst du
also wenn du nehmen. wenn du erstmal den Gürtel von Weltraumschrott um die Erde rum durchquert hast, ist es relativ safe, denn es im Weltraum das ist halt einfach das
also der Punkt noch was von Mario wissen, ist halt tatsächlich super, ist halt ein guter Einwand,
dazu
weil man
muss
halt
man,
auch, man muss halt dazu auch sagen, diese wiederverwendbaren Raketen von Elon Musk, die haben diese Kármán-Linie, die Grenze zum Weltraum, eigentlich nie überschritten. Die werden ja abgetrennt vorher. Ja. Und danach geht die Kapsel weiter zur ISS. Das heißt, diese Rakete sorgt für diesen Anfangsboost. Und wie man das ja auch aus allen möglichen Weltraumfilmen kennt, dann kommt diese Abtrennung, wo diese fetten Booster abgetrennt werden. Und was der Elon Musk jetzt einfach macht, ist, diese Booster einfach sauber wieder zu landen, um die wieder zu verwenden.
Mhm. Genau.
Es ist was komplett anderes zu sagen, ich nehme dieses komplette Raumschiff, fliege damit außerhalb des Orbits der Erde, durchfliege diesen Gürtel voll Weltraumschrott in der Hoffnung, dass nichts passiert und fliege damit dann wieder zurück.
Aber Leute, die ISS ist ständig da oben und lebt immer noch. Es ist so, man muss dazu wissen, dass wir mehrere Institutionen haben, die nichts anderes machen, als Weltraumschrott zu tracken und zwar sehr kleinen sogar. Die haben alles auf dem Schirm. Alle möglichen mini kleinen Partikelchen, Schräubchen und Scheißdreck haben
aber,
die auf dem Schirm.
Ja, aber das stimmt schon,
und
was Andi sagt.
Genau, da wird genau geplant, wie geflogen wird, dass man das ist ja alles schön in der Umlaufbahn, in einem Orbit.
Aber da ist bei weitem noch nicht alles erfasst.
Es ist nicht alles
Leute,
erfassbar.
Scheiß mal auf den Weltraumschrott. Scheiß da mal wirklich drauf. Aber ich fühle das schon, was Andi sagt. Das ist die eine Sache. Wenn wir jetzt mal hier ein kleines Bild wieder aufmachen. Es ist die eine Sache, runter zur Straße zum Kippenautomat zu gehen und sicher wieder zurück hoch in die Wohnung zu gehen, was SpaceX jetzt gemacht hat. Es ist aber eine andere Sache, runter zur Straße zur Bushaltestelle zu gehen, in die Innenstadt zu fahren, sich dort voll zu saufen und wieder nach Hause zurückzukommen. Also das muss erst noch nachgewiesen werden oder beziehungsweise gezeigt werden, dass es diese Dinger schaffen, an einen entfernten Ort wie den Mars und dann wieder zurückzukommen.
Jetzt kommt erstmal der Mond.
Bisher haben wir das nur mit separaten Raumfahrzeugen geschafft. Es gab das Raumfahrzeug, das zum Mond geflogen ist. Dort wurde eine Kapsel abgedockt, die auf dem Mond gelandet ist. Und diese Kapsel ist dann wieder gestartet. Und ich meine, die hat sich mit dem Modul, das um den Mond geflogen ist, wieder angedockt. Und dieses gesamte Raumfahrzeug ist dann wieder zurückgeflogen. Aber wir hatten noch nicht das Szenario, dass du ein komplettes Raumfahrzeug gestartet hast, damit deine Mission gemacht hast, inklusive Landung auf einem fremden Planeten oder auf einem Satelliten, du wieder gestartet bist und damit wieder auf der Erde gelandet bist.
Und damit steht und fällt Mars Direct, Zubrins Plan, dass dieses Earth Return Vehicle auf dem Mars auf dich wartet und du mit dem wieder zurückfliegen kannst.
Wobei ich sage euch eins, meines Erachtens, das Space Shuttle Programm hätte das Zeug dafür gehabt.
Glaube ich nicht, Alter, denn das Space Shuttle braucht eine Landebahn unten. Du musst da. Also
aber das kannst du auch mit Düsen, die von unten.
Das war ein Zwischenschritt.
Ich sage ja, das Programm an
also
sich hätte
eins
das
muss
Zeug
man sagen,
gehabt.
Ich weiß, ich bin wieder typische Elon Musk-Arschkriecher, aber eins muss man sagen, auch das, was sie jetzt mit Blue Origin gemacht haben, die Oma in 200 Meter hochzuschießen, das ist alles auf Elon Musk seiner Scheiße gewachsen. Der hat das umgesetzt. Er hat als erster das wiederverwendbare...
Können wir mal kurz abdriften? Habt ihr das gesehen mit dem Jeff Bezos?
Kranker Scheiß,
wie findet ihr es?
Lame.
Ganz ehrlich, ich auch. Ich finde, es ist ein Witz.
Das war ein fliegender Pimmel und der Elon sitzt zu Hause und lacht sich einen Arsch.
Wie viele Sekunden waren sie in der Schwerelosigkeit? Wie viele fucking Sekunden?
Es war eine krasse PR-Aktion. Aber, ey, Leute, wir beim Team Kirschwässerle.
Warte mal kurz.
Lachen jetzt darüber.
Eine Frage noch dazu. Das Ticket kostet $200,000. $200,000 dafür, dass du in All geschossen wirst, du 30 bis 60 Sekunden Schwerelosigkeit erlebst, um danach wieder zu landen. Der ganze Flug von Start bis Landung, lass mich lügen, hat 10 Minuten gedauert. 10, 15
Leute,
Minuten.
Leute, wir lachen hier beim Team Kirschwässerle drüber, weil keine Borgkuben involviert wurden, weil keine Photonentorpedos abgeschossen wurden. Wir lachen auch drüber, aber es war halt ein PR-Coup. Und auch, ich weiß, ich schätze euch so ein, dass euch das jetzt scheißegal ist und dass ihr drüber lacht, aber auf dem Weg zum Space-Tourismus und allgemein auf dem Weg zu mehr Aufmerksamkeit für Weltraumerforschung war das halt ein PR-Zwischenstep.
Lass mich kurz klarstellen, was ich gesagt habe. Erstens war es eine Ingenieur-Meisterleistung.
Das läuft nicht.
Auch ob jetzt der Elon der Erste war und ich Elons Fan bin oder nicht, ist egal, es war eine Meisterleistung. Zweitens ist es gut, dass nicht nur einer die Scheiße macht, sondern dass es Konkurrenz gibt, weil das treibt es definitiv voran. Es gibt ja drei. Ja. Es gibt Blue Origin, es gibt SpaceX und es gibt diesen anderen langhaarigen Milliardär. Ich habe vergessen,
wie der heißt. Virgin Galactic.
Ja, genau. Und es ist super, dass es so viele gibt. Ich bin halt Elon-Fan, weil er einfach allen voraus ist und es tausendmal cooler machen wird, wenn es soweit ist, weil der Elon wird ein paar Penner um den Mond rumschießen und dann ist hier Zappala. Ja? Das heißt aber nicht, dass ich Scheiße fand. Ich fand es halt einfach ein bisschen lame, weil ich... Wie gesagt, der Elon hat schon in seinem geilen Space Dragon mit seinen eigenen Space-Anzügen die Leute auf die ISS geschossen. Da kann der Bezos mit seiner Oma einpacken. Ich halt aber ich finde es trotzdem gut, dass sie es gemacht haben. Ja, verstehe mich nicht falsch.
Aber was ich nicht verstehe, ganz ehrlich, wie viele wenige Tonnen mehr Treibstoff hättest du mitnehmen müssen, um die einfach nur ein bisschen mehr als nur diese 30 Sekunden
darum geht's nicht.
Also es ist schon
die ganze Flugphase und die Landung und der ganze Scheiß, die ganze Physik ändert sich dramatisch, wenn du noch höher fliegst. Wären die 2 Meter höher geflogen, wären sie wahrscheinlich im Dreck gelandet. Also da spielen viel mehr Faktoren mit,
aber es ist
nur
schon,
wie viel Treibstoff.
Es ist schon ein geiler...
Die Kapsel wieder zu landen mit dem Fallschirm, der
Andy
Scheiß
hated.
Kann überall landen.
Andy hated. Nein. Es war Nein, schon ein geiler...
Nicht.
Es
nicht.
War schon ein geiler PR-Coup, völlig untrainierte Spastis, die werden schon ein paar Tage im Camp Canaveral oder wo auch immer die waren, werden die schon ein bisschen trainiert haben.
Die waren in einem Amazon-Versandzentrum und haben Pakete gepackt für eine Woche.
Außerdem haben sie auch nicht...
Ey, es ist schon eine geile Nummer, so ein paar vollkommen untrainierte Motherfucker wenigstens an die Grenze der Schwerkraft zu schießen.
Ja, aber ich bin mir auch sicher, ich weiß nicht 100%, ich bin auch sicher, dass sie nicht die gleichen G erfahren haben, wie die Leute, die mit SpaceX zu ISS
waren. Guck dir mal den Start an. Die Kräfte, die da gewirkt haben.
Ziemlich sicher.
Ist auch ein anderes Thema, Leute.
Kleines Mini-Beispiel.
Ich geb dir recht.
Wir bauen ein Auto, das 30 fährt. Dann haben wir ziemlich schnell ein Auto, das 50 fährt und ziemlich schnell eins, das 100 fährt. Jetzt haben wir Autos, die fahren 300 und wir müssen mittlerweile 320, 330, wird immer schwerer, da noch ein bisschen weiter zu kommen. Bei höherer Belastung wird es einfach immer, immer schwerer. Und ich bin mir sicher, dass das die absolute Grenze war, was er sicher machen konnte, ohne dass irgendein Scheiß passiert. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Sonst hätte er es gemacht, Alter.
Bin ich bei dir.
Wenn er einen Elon ficken könnte, wird das tun, sorry.
Ein weiterer großer, ich sag mal, Kasus Knactus des Mars Direct Konzepts ist die Habitateinheit. Also ich sag mal, so ein mitnehmbares Häusle zu bauen, dass wir dann auf dem Mars da einfach abstellen und da können dann Astronauten jahrelang drin leben, wie der Herr Zubrin das gerne hätte, ist auch momentan noch Science Fiction. Aber es wird an so einem Scheiß gearbeitet.
Die größte Herausforderung ist, dass du das schon während dem Flug dahin bewohnst. Dass du es in einer verpackten Form quasi hintransportierst und dort quasi auspackst und aufbaust. Das, denke ich, wäre machbar. Aber dass du halt in diesem Konzept drinstehen hast, ey, du wohnst schon während dem Flug in der Habitateinheit.
Und laut diesem Originalkonzept soll es ja sogar sein, dass die Habitateinheit sich um das Raumschiff rumdreht, dass du da durch
Fliehkraft
Gravitation hast. Das ist momentan technisch,
das ist ein Riesenproblem.
Behaupte ich jetzt einfach mal, weit jenseits unserer
Möglichkeiten.
Dass
du da nicht ins Schlingern kommst. Ja. Also du musst es ja schaffen, dass der Kern, also ich stelle es jetzt mal vor, wie eine Zigarre und außenrum dreht sich irgendwas, was mit einer Stange oder so da dran ist, sagen wir es mal ganz blöd, wie auf dem Jahrmarkt, dass wenn die Zigarre nicht richtig geil stabilisiert ist, dann wird es ja sich irgendwann mitteln. Das heißt, du wirst irgendwann, sag mal, die Zigarre wiegt, jetzt mal ganz dumm gesagt, wird es nicht sein, aber sag mal, die Orbitaleinheit, die außen, sich außen rum dreht, wiegt ein Drittel von der Zigarre, was natürlich viel zu viel wäre. Aber dann wird sich der Rotationsmittelpunkt logischerweise verschieben um die Stange. Irgendwo bei der Stange wird die Rotationseinheit. Das heißt, das Ding zu stabilisieren ist wahrscheinlich schon mal ein Riesenproblem.
Muss halt perfekt ausbalanciert sein. Ja, aber
wie willst du das machen?
Ja, schwierig.
Das Ding muss ständig zur Seite und zwar in alle Richtungen gegensteuern können. Ständig, die ganze Zeit, im Kreis.
Es wird also wenn wir uns jetzt mal nur auf die Habitateinheit konzentrieren, es wird an so einem Scheißdreck geforscht und zwar, ich sag mal jetzt nicht fieberhaft, aber schon sehr motiviert. Die NASA schreibt seit einigen Jahren diverse Challenges aus, in denen sich Teams aus der ganzen Welt, auch aus der Privatwirtschaft natürlich, bewerben können, um bestimmte Problemlösungen fürs All zu lösen. Und die kriegen dann so Preisgelder ausgezahlt, wenn die in irgendeiner Idee ein geiles Konzept vorlegen. Das ist so ein richtiges Casting für verschiedene Weltraumkonzepte. Und eins davon ist die sogenannte 3D-Printed Habitat Challenge. Da haben sich jahrelang Teams von der ganzen Welt gebettelt mit Konzepten für 3D-gedruckte Häuser auf dem Mars. Und gewonnen hat die Challenge tatsächlich vor kurzem ein Team, bei dem ein Druckroboter über die Marsoberfläche läuft und wie ein Huhn, das aus seinem Arschloch unten Eier rauslässt, so Häuser aus seinem Popo unten rausdruckt. Dieser Roboter sieht aus wie so eine aufrecht stehende Pistolenkugel, ja, so ein Zylinder mit einer oben spitz zulaufenden Front.
Wie groß ist der?
Und da müssen halt Leute drin leben. Also dieser Roboter wird schon 4, 5, 6, 7 Meter hoch sein.
Okay. Mhm.
Und der läuft über den Mars und druckt in seinem Inneren so ein Haus, so ein Habitat, steht dann auf, geht weiter und druckt das nächste. Und so kannst du modular dann auf dem Mars so eine kleine Kette von Häuschen bauen.
Wo kriegt er das Material her?
Das Material kommt zum Teil aus dem Marsboden. Das ist eine Idee, die auch schon uralt ist. Dass man das Rohmaterial, um dort Häuser zu bauen, aus dem Marsstaub nimmt. Dass man so Marsbricks nannten die das früher. Also Backsteine, früher war die Idee, so Backsteine aus Marsstaub zu pressen. Und die viele Teile dieses Gebäudes druckt der tatsächlich aus dem Material, das er da am Mars vorfindet, aus diesem Staub. Aber einige Teile wie Fenster, Luftschleusen oder Toiletten zum Beispiel müssen mitgebracht werden. Und es muss außerdem Rohmaterial für einen speziellen Kunststoff mitgebracht werden, der den Marsbeton ummantelt. Also das Ding ist nicht komplett aus Marsbeton, aus diesem Staub gemacht, sondern wir müssen bestimmte Rohstoffe mitbringen, aber einen Teil des Gebäudes druckt der aus dem Marsstaub.
Da gab es auch mal eine Harald-Lesch-Folge, wo das Gleiche erklärt hat, bloß auf dem Mond, dass es da wohl auch mit dem Gestein ziemlich gut gehen würde. Aber überleg mal, jetzt wieder Ingenieurswesen, okay? Du hast das Ding da rumfahren. Wahrscheinlich haben sie die Probleme gelöst, aber wir haben halt noch nie drüber nachgedacht. So, jetzt nimmst du stehst irgendwo und nimmst jetzt von unten Marsstaub entgegen. Und damit fängst du schon mal an, den Boden uneben zu machen oder dich selber einzugraben oder so ein Scheiß. Da geht's zum Schluss, heißt, du musst es irgendwo holen, dich wieder befreien, dann weiterfahren, ausdrucken.
Dieser Druckroboter wird von mehreren Drohnen, von so Rovern unterstützt, supportet, die autonom losfahren und Marsstaub sammeln und den dann zu diesem Druckroboter bringen.
Darf ich kurz mal fragen, ist es eine Idee von dieser Mars Society?
Das hat die NASA im Zuge dieser Challenge ausgeschrieben auf der ganzen Welt und ein Team, das, glaube ich, aus der Privatwirtschaft kam, hat diesen Preis jetzt gewonnen.
Und gibt es da einen Prototyp oder ist es nur...
Nein, okay. Das ist nur ein Konzept.
Okay, verstanden. Okay. Ja, ja. Es spuckt ein Häusle aus.
Das ist nur ein Konzept. Wir sind weit davon entfernt, das wirklich praktisch gerade umzusetzen.
Mit einem Häusle hast du es noch lange nicht gemacht. Wie schaut es mit elektrischen Leitungen aus? Wie schaut es mit beweglichen Türen aus? Also Luftschleuser, hast du gesagt, muss man mitbringen.
Das hast du alles mit... Du hast wahrscheinlich einfach nur den Rohbau.
Du hast einen Rohbau.
Was ja schon mal...
Es ist nice.
Aber definitiv. Rohbau aufzubauen ist schon mal brutal.
Rohbau ist nice.
Alles andere kannst du sozusagen
mit Mannkraft... Aber mit einem Rohbau auf dem Mars kannst du noch nicht wohnen.
Richtig, aber der Rohbau ist jetzt mal was Schwere und Größe angeht, das Brutalste. Alles andere wie ein Fenster einbauen. Das kriegst du irgendwie hin zu zweit, so ein Fenster rein. Weißt du, jetzt mal ganz blöd gesagt.
Aber du kannst doch einfach Fertigmodule nehmen.
Ja. Die musst du auch wieder transportieren.
musst du aber, du musst auch diesen 3D-Drucker transportieren.
Na klar.
Also das sind
riesige Geräte.
Also der Roboter zu gucken, ich spüre den Vorteil, weil es halt das Baumaterial quasi aus dem Marsboden sich einverleibt. Das finde ich geil. Aber es löst nicht
das Problem. Das muss aber auch immer das Ziel sein. Das Ziel muss immer sein, dass du es schaffst, autark.
Du musst so, genau. Das muss das Ziel sein. Du musst so weit wie möglich unabhängig sein.
Und da scheitert es halt immer an der Luft. Mhm. Irgendwas musst du dir immer liefern.
Ja, und an zum Beispiel.
Also denke ich mal, ich wüsste jetzt nicht.
Kupferleitungen,
ja.
Ähnliches, Elektrizität, Plastik, Erz. Kunststoffe, Erz. Das sind Themen. Also irgendwie eine Steinwand hinzuklatschen, um es jetzt mal banal zu formulieren, ohne es despektierlich meinen zu wollen. Eine Steinwand hinzuklatschen ist zwar mega geil, aber von einem Habitat auf dem Mars erwarten wir uns mehr als eine scheiß Steinhöhle.
Ja, ja. Eine weitere Idee, die so ein bisschen rumgeistert in der Szene, ist der sogenannte Mars Ice Dome. Es gibt auf dem Mars Polarkappen, die aus festem CO2 bestehen, halt aus gefrorenem Kohlenstoffdioxid und anderen Stoffen. Und die Idee ist da auf der Oberfläche Häuser zu bauen mit so einer dicken, fetten Eisummantelung. Das hätte den Vorteil, dass man dass die lichtdurchlässig sind, dass die auch einen gewissen Schutz vor der Strahlung bieten. Aber das ist halt auch noch so jenseits unserer technischen Möglichkeiten.
Du machst also praktisch ein Iglo-Dorf.
Ein Iglo, genau. Ein gigantisches Iglo aus Mars-Eis. Aber du musst das Material halt irgendwie da von den Polkappen in eine Gegend bringen, wo wir das brauchen können.
Finde
ne?
ich sehr spannend. Aber du hast am Ende des Tages dieselben Probleme wie mit dem Marsgestein auch.
Ja, ja, ja.
Es ist halt nicht das All-Around-Konzept. Es deckt ein spezifisches Bedürfnis nach, ich erschaffe einen Raum. Ja, okay. Aber du hast so viele mehr Bedürfnisse, die du erfüllen musst. Sauerstoff, Elektrizität, Wasser, fließendes Wasser, eine Toilette,
ja.
Nahrung, bla bla bla. Das wird dadurch
super komplex.
Aber ein All-Around-Konzept wirst du noch sehr lange nicht haben. Du wirst immer dich daran anpassen müssen, wo du hingehst. Du musst immer mit dem arbeiten, was es dort gibt.
Das Problem
so ein
ist halt,
geil ist, ich habe eine Terraforming-Bombe, die ich, egal wo ich sie loslasse, es kommt immer das Gleiche raus. Das,
ja, aber das Habitat an sich, ob es jetzt aus Eis oder aus Marsgestein besteht, das ist noch nicht genug.
Nein, aber du musst, aber du brauchst es.
Andi,
das Problem ist, es ist nicht genug. Und die Frage ist, ist es dann das Richtige? Oder gibt es vielleicht eine andere Lösung, die vielleicht kompletter ist, indem ich fertige Baumodule...
Auch dann hast du noch keine Luft. Also
ja, aber ich habe vielleicht fertige Komponenten. Ich habe Wände, die an eine bestimmte Position platziert werden müssen. Die haben schon die Leitungen innen drin verlegt. Das wird alles auf der Erde zusammengebaut und wird einfach in verpackter Form
auf dem Mars transportiert. Am besten ist, wenn du so viel wie möglich dort machen kannst.
Genau. Leute, ich kann mir nicht mal vorstellen, dass diese Iglo-Idee realisierbar ist, weil theoretisch, also hier auf der Erde, wenn du hier das Eis von unserem Polkappen nehmen würdest und einfach irgendwo anders hinbringen würdest, das würde doch schmelzen. Ist es doch nicht auch der Fall?
Ja, der Mars ist viel kälter, aber das ist auch ein weiteres
Problem.
Viel kälter,
wahrscheinlich schon. Du wirst ja trotzdem irgendwelche Temperaturunterschiede haben.
Ja, definitiv.
Die sich auf das Material auswirken.
Ja, natürlich, wirst du haben, natürlich. Ja, Leute, seit dieses Konzept Mars Direct in den 90ern vorgestellt wurde, ist viel passiert. Die Bush-Regierung kündigte 2003 das Constellation-Programm an, eine bemannte Mars-Mission, und 2009 unter Obama dann vollmundig das Orion-Programm, auch auf dem Weg zum Mars. Beide Projekte wurden wenig später wieder eingestampft aus, dreimal dürft ihr raten, Budgetgründen. Zubrin selbst überarbeitete sein Mars-Direct-Konzept mehrere Male und passte es an. Seine neueste Idee ist, nur zwei Astronauten mit einer Falcon Heavy von SpaceX zum Mars zu bringen, und die sollen dann in aufblasbaren Habitaten den Mars für weitere Missionen vorbereiten. Auch das ist momentan leider noch Science Fiction.
Aber aufblasbar ist gar nicht so blöd, wenn du es robust hinbekommst. Ja. Das ist wahrscheinlich wirklich die beste Lösung für die Ersten, die ankommen.
Mhm.
Du musst klein anfangen, es geht nicht anders.
Ja, auf jeden Fall.
Das erste Haus, das du baust, wird später nicht mehr existieren. Das wird einfach nur Übergangsscheiße sein.
Ja, am Ende wird es irgendein beschissener Lagerraum sein für irgendwelche Komponenten, denen Atmosphäre und irgendwas egal ist. Am Anfang muss es heben, es muss ein paar Jahre da sein und stabil sein und eine Grundlage bilden, um darauf aufbauend etwas Geileres zu erschaffen.
Ja. Es gibt eine Idee, wie man eine Mars-Mission drastisch kostengünstiger machen könnte. Drastisch. Mal kurz zu den Kosten einer bemannten Mars-Mission. Aktuell wird geschätzt, dass eine bemannte Mars-Mission ungefähr 10 Milliarden Dollar pro Person, die wir da hinschicken, kosten soll. Ungefähr 10 Milliarden Dollar pro Person. Zum Vergleich, das Apollo 11-Programm, also die ersten Menschen auf dem Mond, das kostet damals 24 Milliarden, also 12 pro Person.
Ja, jetzt nimmst du Inflation mit rein, bist du wieder im Gleichen.
Ja, richtig. Aber selbst wenn man die Inflation mit reinnimmt, es ist eigentlich günstiger, als man denkt. Und wenn verschiedene Nationen da wirklich effektiv und mit Bock und mit Motivation dran arbeiten würden, würden wir das auch schaffen.
Ganz, aber wir leben in einer kapitalistischen Welt. Wenn du mir sagst, ey, Andi, du kannst für 10 Milliarden Dollar auf den Mars gehen, um da irgendeine geile Space Station zu errichten, dann werde ich irgendwann fragen, okay, was bringt mir das?
Ja, genau. Was kann ich mit den 11 Milliarden sonst noch machen?
Wann kriege ich die Rendite daraus?
Ja, genau. Ja.
Es ist einfach so.
Und diese Idee, um diese Kosten drastisch zu senken, die sieht ganz einfach aus, die ist super simpel. Und zwar heißt die Mars to Stay. Die Astronauten kehren nicht zurück. One-Way-Ticket to Mars. Ja. Und das wird in der realen Raumfahrt seit Mitte der 90er diskutiert. Buzz Aldrin, der zweite Mann auf dem Mond, ist einer der glühendsten Verfechter dieser Strategie, dieser Taktik. Verschiedene Organisationen verfolgen diesen Ansatz, wie zum Beispiel die Mars Society, über die wir schon gesprochen haben. Oder auch die berühmt-berüchtigte Organisation Mars One. Andi, kannst du dich noch dran erinnern? Wir beide wurden versucht, also Andi und ich wurden im Jahr 2014 versucht zu rekrutieren für Mars One.
Ich war mega angefixt, muss ich sagen, von dem Typen. Ich war mega angefixt.
Ja, nicht im Ernst, davor. Oder?
Doch, doch, doch. Also und zwar folgendermaßen, wenn ich das mal ausführen darf. Fred und ich waren auf einer Star Trek Convention und neben den ganzen geilen Trekkie-Gelaber.
Die Destination Star Trek in Frankfurt?
Exakt, genau. Um das genau so zu formulieren. Gab es nicht nur Vorträge von geilen Schauspielern und Trekkies, sondern da war auch dieser Typ da von der Mars One. Und der hat einen Vortrag gehalten, wie er sich das vorstellt und der war damals auf der Suche nach Menschen, die bereit sind auf eine Reise zum Mars ohne Wiederkehr. Mhm. Der hat quasi Siedler gesucht. Der hat Siedler gesucht, die auf den Mars aussiedeln und dort auch bleiben ihr Leben lang. Er hat auch gesagt, er sucht Leute, die nicht verheiratet sind, die ledig sind, die keine Abhängigkeiten hier auf der Erde haben, die bereit sind, alles hinter sich zu lassen, um dann auf dem Mars auszusiedeln. Das hat er gesagt und er hat es in einem Vortrag, der ging eine Stunde, ziemlich geil dargelegt. Und ich war schon angefixt, muss ich sagen. Was ich sehr traurig finde, ist, dass das Ganze ja dann mehr oder weniger in eine Art Hoax aufgegangen ist. Ja, erzähl weiter.
Ja, der hatte da tatsächlich, also der hatte da einen Vortrag, das ist Mars One ist eine Stiftung, die 2011 in den Niederlanden gegründet wurde. Und die machten vollmundige Versprechungen. Die veranschlagten Kosten von 6 Milliarden Dollar für eine Mars-Mission, was absolut, lächerlich ist.
Fabio, von den Kosten her. Mal Schnäpsle, komm.
Das ist auch mein letzter Schnaps für heute.
Ihr labert einen Bullshit. Ihr sagt, dass das der letzte war, aber in 10 Minuten kommt der nächste.
Also Mars One haben eine super PR gemacht am Anfang. Die waren wirklich überzeugend. Die haben wirklich schlüssig, auch uns damals als Trekkies, wir saßen da in Star Trek Uniformen und der Typ hat da einen Vortrag gehalten über eine geplante Mars-Mission und hat die Leute in der Crowd dazu aufgerufen, sich zu bewerben als Astronauten. So.
Ich meine, es war auch die perfekte Plattform. Ein Raum, okay, vielleicht nicht ganz, weil es waren alles untrainierte Fettsäcke-Nerds.
Das habe ich mir nämlich gerade gedacht, also... Ja. Kein Durchschnittstrecky hatte in der Regel die körperlichen Eigenschaften,
die haben geile Versprechungen gemacht. Die haben zum Beispiel gesagt, Leute, die Leute, die mit uns zu Mars fliegen, müssen nicht alle Top-Athleten sein, sondern es reicht zum Beispiel, wenn du dich mit Botanik gut auskennst oder wenn du dich mit dieser und jener Ingenieurswissenschaft gut auskennst. So. Mars One veranschlagte Kosten von 6 Milliarden Dollar für diese erste Mars-Mission.
Ganz mal kurzer Einwand. Es ist doch komplett bescheuert. Dein botanisches Wissen, das ist dem,
Das ist den physikalischen Kräften, die auf dich einwirken.
Ja, aber du
wenn
brauchst,
du ins All fliegst, ziemlich egal.
Aber du brauchst Pharma.
Einen Botaniker, brauchst, der die Pflanzen.
Ja. Die haben so getan, als wärst du.
Schön und gut, du musst es trotzdem schaffen, da hochzukommen.
Ja, und die haben so getan, als wäre das kein Problem.
Ja. Und die Finanzierung von Mars One war auch relativ revolutionär. Das Ganze sollte zum Teil über Crowdfunding passieren, also das, was wir auch bei Kack und Sachme im Premium-Kanal machen, sprich eine große Menge von Menschen gibt, weil sie das Projekt geil finden, einen Betrag X dazu und dadurch wird das finanziert. Außerdem sollte diese Mars-Mission über den Verkauf der TV-Rechte zum Teil finanziert werden. Endemol, der berühmt-berüchtigte niederländische TV-Produzent, Produzentenkonzern, war auch mit am Start. Und für die Auswahl der Astronauten gab es ein Casting, bei dem sich buchstäblich jeder bewerben konnte und je nach Fähigkeit und Persönlichkeit wird ausgewählt. Es gab mehrere tausend Bewerber, aus denen sollten 40 Astronauten ausgewählt werden, als Basis der ersten Mars-Population. Der Start der ersten Mars-Mission von Mars One war geplant für 2023, also schon in 2 Jahren. Und wichtig, das haben die von Anfang an offen kommuniziert, die Astronauten kehren nicht zurück. One-Way-Ticket. Mars to stay. Würdet ihr bei so einem Scheiß mitmachen?
Nein. Ja.
Mario, du hast vorhin schon den Arm gereckt, gehen Himmel. Würdest du damit mitmachen?
Ja, ich würde damit mitmachen.
Warum?
A, ich habe keine Familie. B, mein Job ist jetzt nicht so geil, dass ich sage, ich hänge so dermaßen krass daran, dass ich das hier machen, dass ich hier bleiben muss.
Du weißt,
ich hab wirklich wenig zu verlieren. Mir ist bewusst die Tatsache, du gehst da hoch, das ist scheiße gefährlich, aber das wäre meine Chance.
Es könnte passieren, dass du am nächsten Tag oder sogar während der Reise dahin verreckst.
Natürlich, klar.
Aber es ist ein Abenteuer, ne?
Es ist ein Abenteuer. Wenn ich da theoretisch, wenn du das durchziehst,
Fab,
dann hast du dich unsterblich gemacht.
Fab, du hast direkt Nein gesagt. Warum? Du bist doch unser Space Freak. Du sagst doch immer, dass du auf der ISS Metal hören und flennen willst.
Ja, auf der ISS. Also, erstens, tue ich nicht so, als wäre ich mental stabil genug, dahin zu fliegen und dort für immer zu leben, eingepfercht mit ein paar anderen Arschlöchern, die ich nicht leiden können werde, da gehe ich von aus, in einem mini kleinen Scheißbunker und nein, jetzt warte mal.
Ganz ehrlich, also, wie hast du einen Lockdown verkraftet?
Ziemlich gut, aber ich war alleine.
Also, da war
ich
alleine.
Ich war alleine und ich
keine
konnte,
weiteren Fragen
und ich konnte zum Supermarkt gehen. Nee, Mann, das wird komplett überschätzt. Ich hab nicht, also, wenn du unterwegs verreckst, ist es wahrscheinlich das Beste, was dir passieren kann, Mario. Weil wenn du da ankommst und dann in deiner Dreckstristesse sitzt und nur von Lebensgefahr umgeben bist und von Depressionen, das ist die Hölle. Das wird die Hölle, das verspreche ich dir. Du bist dafür mental nicht ausgerüstet.
Das mag sein, dass es ein gewisses Todesurteil ist, aber im Endeffekt...
Nein, das ist ein Psycho-Urteil, das ist die Hölle auf Erden. Komm. Ich glaube, du weißt nicht, was es bedeutet. Du weißt nicht, was
Leute,
das bedeutet.
Leute, akzeptiert einfach eure unterschiedlichen Meinungen.
Es ist
die zwei Rüchte.
Außerdem, was wird deine Rolle dort sein? Mit was wirst du dich beschäftigen, um nicht durchzudrehen? Was wirst du zur Gemeinschaft beitragen?
Das kannst du mir, du wirst mir jetzt Fragen an den Kopf.
Ja, richtig, über die du noch nie nachgedacht hast. Deswegen mach's
genau,
nicht.
Ja. Aber ganz sicher, also ich bin mir ziemlich sicher, würde man mir das wirklich anbieten und ich wüsste oder könnte von mir selber aus sagen, das ist wirklich eine reelle Chance, dass ich da oben tatsächlich lebend ankomme, würde ich es machen.
Ich habe nicht vom Nicht-Ankommen, ich habe Angst vom Ankommen und dort bleiben für immer.
Nee, ich habe nicht Angst vom Ankommen. Ich würde es im Kauf nehmen, dass ich da oben
ein
jämmerliches Scheiß-Dasein führe.
Was machst du dann dort?
Ja, eben, von wegen, was machst du dann dort? Okay, es ist Tristesse, du bist auf einem fremden Planeten, aber darum geht's. Du hast es echt mal geschafft, du hast die Eier gehabt und bist mal weitergegangen als jeder andere vor dir.
Ich kann euch.
Du bist ein fucking Pionier, ist das eigentlich klar?
Ich kann euch.
Dein Name steht in den scheiß Geschichtsbüchern.
Ist mir klar. Darf ich mal sagen, wie ich das mal handhaben würde?
Ich würde es machen.
Andi.
An der Convention hätte ich sofort Ja gesagt, wo muss ich unterschreiben. Mittlerweile bin ich verheiratet, habe eine Tochter.
Ja,
ich
eben,
bin raus.
Aus den Gründen würde ich es dann auch nicht machen. Aber,
aber tatsächlich zu dem Zeitpunkt hätte ich gesagt, ey, ich verstehe Marios Argumentation, ja, du lebst da im Zweifel deine persönliche Hölle durch, aber du machst deinen Namen unsterblich. Du gehörst zu den wenigen Auserwählten, die die Besiedlung des ersten fremden Planeten außerhalb deines Heimatplanetens beginnen.
Ja und? Ja, also verstehe ich schon, ist super cool. Und die, die es machen, werde ich bewundern.
Ja.
Aber ich weiß, dass ich eben im Zweifel sogar die Mission gefährden werde, weil ich durchdrehe. Hm.
Ist mir egal, wenn ich da oben sitze und mir vorstelle, dass du davon träumst, wie du mit mir knutschst, weil du mich dermaßen bewunderst, dass ich da hochgegangen bin.
Die Tatsache, dass dir egal ist, dass du die Mission gefährden wirst, spricht dafür, dass du nicht mal ansatzweise dafür
taugst. Ich glaube.
Warte mal ganz kurz. Nur weil ich, es sind zwei Paar Stiefel, wenn ich hier sage, ich würde es machen. Als wenn ich wirklich davon ausgehe, dass es tatsächlich passieren kann oder dass ich daran glaube,
ja,
dass
schwätzen kann man viel. Ja,
ja richtig, aber ich versuche so zu argumentieren,
wie es echt wäre. Aber es ist das, was ich vorhin gemeint habe. Ja, die Kerle kommen zu mir her, sagen, Mario, oh yo, alles klar, du rauchst seit 12 Jahren Weed jeden Tag, du hast du
toller Astronaut.
Du trinkst Alk, du hast einen Bachelor of Arts in Filmwissenschaft, arbeitest geil als Disponent, alles klar, komm, wir schießen dich ins All hoch. Ich weiß doch selber, dass ich die Fahrt niemals überlebe.
Ja, aber selbst wenn du es überlebst, warum behauptest du es? Ich versuche hier so zu argumentieren, wie es tatsächlich passieren würde.
Wenn das der
würde.
Fall wäre, dass ich sicher weiß, okay, ich überlebe das, ich bin fit genug.
Okay, ich verspreche dir, du kommst an unbeschadet.
Ei.
Alles klar.
Ich kann euch wirklich beide gut fühlen. Ich hab Bock auf diesen Pioniergeist, diese Space-Scheiße, die Mario anspricht. Aber ich kann auch Fab verstehen, wenn ich hier jetzt gerade in unserem Airbnb in Baden-Baden links aus dem Fenster gucke und da scheint die Sonne, da draußen ist Sauerstoff, süßer, süßer Sauerstoff. Und ich kann mich da auf diese Bank im Garten einfach hinsetzen und eine kleine Zigarette rauchen und dabei einen Radler trinken.
Nein. Mario hat letzte Woche allein Urlaub gemacht, weil er es zu Hause nicht mehr ausgehalten hat.
Ja, das ist
okay, Leute,
doch mal voll, ins Knie, Wichser, was heißt Fresse, ich hab, voll in die Fresse, Mann.
Voll in die Fresse, ich bin einfach nur ein bisschen wandern gegangen. Wo ist das scheiß Problem?
Und warum? Warum bist du nicht
ja,
da?
Ja, jetzt haltet mal euer Maul, bitte.
Weil ich hier die Chance dazu habe.
Ich verrate euch jetzt mal, wie es mit Mars One weiterging. Ich verrate euch mal, wie es weiterging.
Ich hab schon gespoilert, oder?
Der Termin für die Mars-Mission wurde immer wieder verschoben, Überraschung. Die Erfolgschancen wurden von Seiten der Wissenschaftsgemeinde als sehr zweifelhaft eingeschätzt und das ganze Vorhaben war relativ nebulös. Das One-Way-Ticket-Konzept wurde auch stark kritisiert. Ich meine, es gibt riesengroße ethische Bedenken. Die Stiftung konnte halt überhaupt nicht überzeugen, dass es eine realistische Überlebenschance gibt, wenn die da Leute hochschicken.
Wahrscheinlich genau aus denselben Gründen, die ich vorhin genannt habe, oder?
Experten des MIT, also so eine der führenden Technikhochschulen der USA, haben sich das Konzept genau angeguckt und meinten sinngemäß, es gibt keinerlei seriöse Informationen, wonach Mars One das Vorhaben realisieren könnte, selbst wenn die finanziellen Mittel vorliegen. 2015 stieg Endemol, der große niederländische TV-Konzern, aus.
Die Typen, die Traumhochzeit gemacht haben?
Oder Big Brother, genau. Und es kam dann nach und nach raus, was auch die Kandidaten, es wurden nach und nach Kandidaten präsentiert, da gab es dann immer Videos, wie irgendwelche Typen, tatsächlich Leute wie du und ich, das waren gar keine Top-Athleten, wie Leute wie du und ich, die halt davon gesprochen haben, dass sie da auf der Marsstation zum Beispiel durch ihr Wissen über, wie gesagt, Botanik zum Beispiel unterstützen können. Und nach und nach sprachen Kandidaten von Betrug und Abzocke, sprachen davon, dass Mars One die Mittel ausgehen würden. 2019 wurde dann ein Konkursverfahren gegen die Gesellschaft eröffnet und Mars One ist damit heute offiziell aufgelöst und Geschichte. Also Mars One wird heute tatsächlich als ein Medienhype und als mehr nicht
bezeichnet. Ist es jetzt ein Hoax gewesen oder ist er einfach gescheitert?
Wir wissen es bis heute nicht. Wir wissen bis heute nicht genau, ob der Macher von Mars One wirklich geile wissenschaftliche Konzepte in der Hinterhand hatte. Also die haben Videos gemacht, wo die das wunderbar präsentiert haben. Also aus Marketing-Sicht richtig geil. Wir haben das ja auch gesehen auf der Star Trek Con und waren davon überzeugt. Mhm. Ja. Wir wissen bis heute nicht, ob der wirklich Leute im Hintergrund hatte, die da wissenschaftlich top-notch waren und da Energie reingesteckt haben, oder ob das alles nur ein Betrug war und eine Blase. Vielleicht hatte er hehre Motive und hat wirklich daran geglaubt. Vielleicht war es alles nur Bullshit und von Anfang an Abzocke. Wir wissen es bis heute nicht, aber Mars One geht in die Geschichte ein als nichts mehr als ein Medienhype.
Ich bin kein Psychologe, aber ich würde sagen, das ist der absolut falsche Weg. Dieses One-Way-Ticket ist ein Rezept für einen Kollaps. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ansatzweise funktionieren kann.
Glaubst du, dass es funktioniert, wenn du weißt, du hast jederzeit einen Notausgang?
Ja. Zumindest, dass Wieso? Du weißt, du könntest zum Beispiel alle 2 Jahre zurückfliegen.
Ein Kollaps für was? Ein Kollaps für was?
Ein psychischer Kollaps, dass die Leute sich dort zerfleischen.
Für die Menschen, ja.
Ja, also allein schon die Tatsache, du schick mal 10 Leute, steck 10 Leute in einen Raum und komm eine Woche später wieder, du hast eine Hierarchie, hat sich gebildet.
Okay, und wer nimmt jetzt das Schiff zurück? Von den 10 Leuten?
Es muss jeder von Anfang an das Recht dazu haben, das machen zu können.
Okay, also fliegt einer zurück und lässt 9 zurück. Option.
Es muss so konzipiert sein, dass alle zurück könnten, wenn sie wollten, und werden halt ersetzt durch eine neue Crew.
Also brauchst du 10 Schiffe.
Warum können nicht 10 Leute in einem
Alter, Schiff? Die sollen mir einfach nur die Möglichkeit geben, Space Weed da oben zu züchten. Mir geht's bestens.
Du brauchst 10 Schiffe pro Person ein Schiff.
Warum?
Wer sagt das? Was ist, wenn du jetzt... Du
es gibt alle aus. 2 Jahre ein Fenster.
Ja, aber du brauchst ja irgendein Vehikel, um zurückzufliegen.
Genau, und da kannst du in den Bus einsteigen oder nicht. Und alle 2 Jahre wird einmal hin und zurückgeflogen gleichzeitig. Das wäre in meinen Augen blöd gesagt, Geldverschwendung, aber wenn du dieses Fenster nicht offen lässt, wird es da oben Mordentotschlag geben.
Ey, selbst wenn es so wäre, jeder von uns war wahrscheinlich schon mal in irgendeinem Kackjob gefangen, den er gehasst hat. Ja. Jeder von uns hat schon mal irgendeine Scheiße gemacht oder war an irgendeinem Ort, wo er gesagt hat, ich will hier nicht mehr länger bleiben. So, stell dir vor, du bist in einem abgefuckten Drecksloch gefangen, du hast die Leute, du hast deine Aufgaben und jemand sagt dir, ja, kein Problem, in 1,5 Jahren darfst du raus. Allein das ist schon hart.
Ja, richtig. Ja. Du weißt
Problem, was du hier ansprichst, das ist ja theoretisch auf fast alle Expansionsvorstellungen, die wir haben mit Generationsschiffen und sowas anwendbar.
Selbstverständlich.
Dann würde ja, laut dem, was du sagst, wäre theoretisch die Auswanderung auf andere Planeten, die Expansion in den Weltraum eigentlich schier unmöglich, einfach nur aufgrund der menschlichen Psyche.
Richtig, ja. Mhm. Richtig.
Leute, ihr vergesst einen Punkt. Ihr tut so, als würdet ihr diese Situation zum ersten Mal auf dem Mars vorfinden und werdet komplett unvorbereitet. Ihr werdet natürlich vor einem Flug zum Mars, wo ihr Siedler spielen dürft und Pioniere seid, erstmal eine ellenlange Zeit hier in der Erde in versuchten Simulationsbedingungen mit derselben Crew auf der Erde zusammengepfercht in einem Nachbau des Habitats, das euch auf dem Mars erwartet, wo ihr erstmal 1-2 Jahre verbringt und eure Psyche gecheckt wird, ob ihr das aushaltet. Mhm. Wo ihr auch jederzeit sagen könnt, auf der Erde, fuck it all, ich bin raus, Leute.
Und da werden werden die Spezialisten von der NASA dann auf die Kamera gucken und sehen, ey, Fab hat hat in den ersten 3 Tagen des Experiments 2 Kästen Bier weggeballert, streitet sich den ganzen Tag nur mit den anderen Mitbewohnern, sieht es nicht ein, seine Musik leiser zu drehen. Fab muss mit auf den Mars.
Ganz ehrlich, Simulationen sind nur Simulationen. Erst wenn du dort bist, weißt du, was es ist.
Das stimmt auch wieder.
Das stimmt natürlich.
Und
aber
auch in Simulation kannst du abends nach Hause gehen. Kannst du nach einem halben Jahr nach Hause gehen.
Aber da in der Simulation.
Stell mal vor, du machst die Simulation straight. Sobald du einmal sagst, ich will nach Hause, bist du raus.
Ja, genau, aber du kannst es sagen.
Du kannst es sagen.
Dort kannst du es nicht mehr sagen. Unterschätzt nicht die Endgültigkeit. Warum haben wir alle Angst vor Tod? Das ist Endgültigkeit. Damit kommen wir nicht klar. Die meisten Menschen kommen damit nicht klar. Unterschätzt das nicht?
Mhm. Leute, das Thema Weltraumpsychologie, das mega spannend ist, will ich mit euch in einer der nächsten Sci-Fi-Tech-Folgen wahrscheinlich mal besprechen, weil da gibt es auch richtig interessanten und kranken Scheiß, den man da mittlerweile weiß und rausgefunden hat. Der Herr Zubrin, um bei dem nochmal zu bleiben, so, der ist unser Spiritual Animal in der heutigen Folge, der ging noch einen Schluck weiter. Er veröffentlichte 1996, also auch schon eine Weile her, das Buch The Case for Mars. Und dieses Buch hatte den Untertitel The Plan to Settle the Red Planet and Why We Must. Also der Plan, den roten Planeten zu besiedeln und warum wir es müssen.
Da bin ich gespannt, warum wir es müssen.
Und darin beschreibt er nochmal Mars direkt und lässt seiner Fantasie zur Kolonisation des Mars freien Lauf. Er spricht von gigantischen Bauten, die aus Mars-Bricks, also aus gepresstem Marsgestein, gebaut werden. Von riesigen Gebilden, die groß sind wie amerikanische Malls, in denen die Menschen in kleineren Wohneinheiten im Inneren leben und arbeiten. Also, dass du in einer gigantischen Kuppel, in der es eine atembare Atmosphäre gibt, lebst und darin wohnen und arbeiten. Und hier spricht er vom nächsten Step auf dem Weg zu einer Zivilisation auf dem Mars. Terraforming. Übersetzt heißt Terraforming, so viel wie Erdumbildung. Das ist so ein Bastel, zusammengebasteltes Wort aus Latein und Englisch. Ne?
Das Terra heißt nicht Erdmachung?
Erde, Terra und Forming, also Machung. Bildung, Machung, Erdbildung, Erdumbildung. Basteln. Erdumbastlung nennen wir es ja beim Team Kirschwässerle. Und Terraforming ist das Umgestalten von fremden Planeten, um darauf für den Menschen angenehme Lebensbedingungen zu schaffen. Das Ziel von Terraforming ist eigentlich immer, menschliches Leben ist ohne oder mit nur geringem technischen Aufwand möglich. Der Begriff taucht das erste Mal in den 40ern in der Sci-Fi-Kurzgeschichte Collision Orbit auf. In dieser Kurzgeschichte geht es darum, dass die auf einem Asteroiden eine atombare Atmosphäre zusammenbasteln. Und auch für das Terraforming kommt im Sonnensystem nur der Mars in Frage.
Ich muss sagen, es ist zwar die am weitesten geholteste Technologie, aber ich glaube, das ist die Technologie, die wir irgendwie hinkriegen müssen, damit es wirklich funktioniert.
Wenn wir über Lebensraumerweiterung sprechen, definitiv. Ja. Anders wird es nicht funktionieren.
Wenn wir von ein paar Forschungseinheiten sprechen, ist es was anderes. Ja. Wenn wir davon reden, dass du normallos, also uns vier Penner ansiedelst, die einfach da weiterhausen.
Oder quasi umsiedeln willst.
Ja.
Dass du sagst, die Erde ist im Ass, wir brauchen einen neuen Planeten. Wird es nur mit Terraforming funktionieren.
Nochmal auf Psyche zurückzugehen. Allein was es mit dir ausmacht, wenn du, keine Ahnung, ein Jahr lang keinen Baum siehst, nichts Grünes siehst, macht dich fertig. Das glaubst du nicht. Deswegen, also wenn du normale Menschen, die nicht komplett trainiert und was weiß ich was sind, da ansiedeln willst, dann muss es Terraforming sein. Zumindest unter einer Kuppel, in kleinem Rahmen.
Ja, das ist streng genommen kein Terraforming.
Aber es muss da muss es zumindest ein Gewächshaus, irgendwas in die Richtung.
Aber das ist kein Terraforming. Also da das ist Problem, ja, das ist, Problem ist halt beim Terraforming, um das gleich mal hier auf den Tisch zu packen, Energie. Du brauchst so viel Energie.
Und Materie, du musst Materie dahin bringen, die es nicht gibt.
Musst du den Planeten nicht auch in eine andere Umlaufbahn befördern?
Also streng genommen nicht. Das wäre Terraforming Pro Level, aber im ersten Moment geht es darum, beim Terraforming die Atmosphäre umzubauen.
Also prinzipiell musst du alle Probleme lösen, die wir jetzt in den letzten eineinhalb Stunden oder wie lange wir
labern. Aber guck mal, wir wollen atmen. Darf ich kurz, Fred?
Ja.
Angenommen, wir wollen dort nur atmen, Mars. So, geht's ja schon los. Okay. Angenommen, wir hätten riesige Tanks dabei und könnten den gesamten Planeten umhüllen mit einer Wolke, die exakt die gleiche Zusammensetzung hat wie unsere Atmosphäre. Dann verpufft die. So, eben. Dann geht's schon los. Das heißt, du brauchst ein Magnetfeld, du brauchst eine Rotation.
Genau. Mach mal ein Magnetfeld auf dem Mars.
Da geht's schon, also.
Ja, Mario, das, was du gerade gesagt hast, war aber definitiv ein wichtiger Punkt. Einen Planeten in eine andere Umlaufbahn zu schieben, das wäre natürlich Pro-Level.
Ja gut,
natürlich. Also das ist halt super advanced, aber ich glaube,
das brauchen wir nicht. Aber
das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass es wirklich funktionieren kann.
Wenn wir uns auch hier mal wieder angucken, wie sieht's aus mit den Planeten in unserem Sonnensystem? Der Merkur ist ein winziger Metallklumpen, auf dem höllische Temperaturen herrschen. Eine Seite ist der Sonne immer zugewandt. Hier Terraforming zu machen, wäre kompletter Schwachsinn. Da wird nie ein Mensch leben. So, die Venus ist irre heiß und es regnet flüssige Schwefelsäure. Selbst wenn es gelingen würde, den Planeten runterzukühlen, obwohl wir keine Ahnung haben, wie wir das schaffen sollten, einen Planeten runterzukühlen. Selbst wenn wir das schaffen würden, dauert ein Tag auf der Venus rund 100 Erdentage. Die dreht sich mega langsam. Das heißt, selbst wenn wir es schaffen, die zu terraformen, gibt es gigantische Temperaturunterschiede zwischen der Tag- und Nachtseite und damit vermutlich höllisches Wetter.
Und die Pflanzen, die wir dabei haben, sind an sowas nicht gewohnt. Das heißt, du würdest sie wachsen lassen, die würden gar nicht. Wir bringen ja Erbgut mit, Pflanzen, die müssen exakt das vorfinden, was sie hier haben, sonst funktioniert es auch nicht. Und das, was du gesagt hast, Mario, mit der Umlaufbahn, ist zwar auch richtig, aber sagen wir mal so, mit Gravitation und weniger Sonnenlicht, damit könnten wir wahrscheinlich auskommen.
Was halt auch noch wichtig ist, und das wird häufig unterschätzt, ist, dass die Pflanzen natürlich auch sich fortpflanzen müssen. Das heißt, du brauchst Bestäubung, du brauchst Insekten.
Ja.
Da geht's gerade weiter.
Eine Frage, meinst du mit so einer Umlaufbahnveränderung, dass man schafft, einen Gasplaneten auszuhärten?
Vergiss es, nee. Nee. Die mit den Gasplaneten kannst du ja nichts anfangen. So, da wird immer nur Gas sein.
Das Thema ist
glücklich. Also die Planeten außerhalb vom Mars, zum Beispiel Jupiter, Saturn und so weiter, das sind, wie der Name schon sagt, das ist einfach
die
nur
Frage
Gas.
Ist halt, du hast vorhin gesagt, Temperaturmittel vom Mars ist minus 60 Grad bei einer Atmosphäre von 1%. Ja. Angenommen, wir würden es hinkriegen, eine erdähnliche Atmosphäre dort hinzukriegen, ohne dass die entweicht, egal wie wir es hinkriegen. Wie wäre dann die Temperatur? Weil die Temperatur ist ja auch was von, ist ja auch abhängig davon, wie dicht die Atmosphäre ist.
Also wir haben, also der Mars ist auch hier beim Terraforming der attraktivste Planet außer der Erde im Sonnensystem.
Und was ist mit dem Mond?
Vergiss es.
Wieso?
Der Mond ist ein winziger, kalter, düsterer Metallklumpen. Da gibt es keine Atmosphäre, das ist einfach nur ein Stück Dreck, der um uns kreist. Sorry.
Weiß nicht, wenn du die ganze Erde umsiedeln willst, hast du da ein Problem.
Der Mars ist, aber das ist gut, dass du es ansprichst, Andi. Der Mars ist aus diversen Gründen auch hier wieder spannend, weil es gibt bereits eine Atmosphäre, auch wenn nur eine schwache, es gibt bereits eine Atmosphäre. Der Mars hat einen ähnlichen Tag-Nacht-Zyklus wie die Erde. Der Mars hat Jahreszeiten, weil auch seine Ausrichtung so ein bisschen schwankt.
Ja.
Der Mars hat Vulkanismus, jedenfalls hatte er den in der Vergangenheit, das wissen Geologen mittlerweile. Wasser ist vorhanden, wie schon gesagt, wir wissen nicht genau, wo es ist und wie viel es ist, aber es gibt es. Es gibt auf dem Mars aber natürlich, und der Mars ist natürlich viel größer als der Mond, also wir haben da eine Gravitation. Also das Problem beim Mond ist, der hat nur eine winzige Gravitation. Selbst wenn wir es schaffen, auf dem Mars eine Atmosphäre aufzubauen, fliegt die ganze Zeit ins All raus. Der Mond hat eine viel zu kleine Schwerkraft, als dass da eine Atmosphäre drauf entstehen könnte.
Aber ist Gravitation vielleicht nicht auch ein Punkt, der man mit Terraforming korrigieren kann?
Nee. Gravitation kannst du nur auf eine Weise manipulieren, du packst mehr Masse drauf.
Also,
Leute,
Nein, das ist Bullshit. Wenn du den Mars viermal so schwer machst, dann stürzt er in die Erde rein.
Den Mond meinst du?
Der Mond. Wenn du den Mond viermal so schwer machst und den ganzen Tag Dreck drauf ballerst, dann stürzt er auf die Erde drauf.
Naja gut, wenn du ihn viermal schwerer machen kannst, als er heute ist, dann kannst du ihn auch viermal beschleunigen, dass er in der Umlaufbahn bleibt.
Nein, das ist Schwachsinn. Da kommt das komplette Ökosystem auf der Erde aus dem Gleichgewicht.
Darf ich einen kurzen Witz machen? Wenn du ihn viermal so schwer machst, woher kriegst du die Materie her von der Erde? Also bleibt's gleich. Stimmt nicht ganz, aber war ein Witz.
Nee, das ist Schwachsinn.
Lass mal Mario hier.
Fred, du redest die ganze Zeit, Wasser auf dem Mars.
Ja.
Hat man, soweit ich mich erinnern kann, korrigiert mich, wenn das nicht der Fall ist, hat man wirklich schon mal Wasser physisch gefunden dort und analysieren können? Ich will hier jetzt nicht daran bezweifeln, dass es da welches gibt. Es ist nur, es ist ja überhaupt gar nicht gesagt, dass es dieselbe Konsistenz hat, die wir hier auf der Erde haben. Das Wasser kann basisch sein, ist ja gar nicht gesagt, dass dieses Wasser überhaupt Leben begünstigt.
Also, korrigier mich, aber ich glaube, wir wissen, dass es Wasser gab.
Ja.
Das wissen wir allein schon von Flussbetten und so,
Und
von Überresten. Ja. Aber wirklich physikalisch Wasser gefunden haben wir nicht.
Haben wir noch nicht. Wir wissen durch Spektralanalyse, also durch das Betrachten von optischen Wellenlängen, dass es die Elemente, die für Wasser nötig sind, auf jeden Fall zuhauf gibt auf dem Mars. Und was Fab gerade gemeint hat, durch so geologische Analysen, Flussbetten, landschaftliche Veränderungen und so, vermuten wir sehr stark, dass es große Mengen von Wasser auf dem Mars früher gegeben hat. Wir wissen nicht genau, wo sie sind. Die Polkappen bestehen aus gefrorenem CO2. Damit können wir nicht viel anfangen zum Saufen, zum Trinken. Aber wir vermuten, wir wissen nicht, aber wir vermuten, dass es große Mengen Wasser auf dem Mars irgendwo gibt. Also der Mars, wenn wir jetzt in Richtung Terraforming gehen, der Mars hat diverse Probleme, auch hier dieselben Probleme wieder. Ich fasse kurz zusammen. Die Atmosphäre besteht zu 95% aus CO2. Der Druck ist winzig, unter 1%, zu kalt, Treibhauseffekt fehlt, also die Sonnenenergie wird nicht wirklich gespeichert. Der innere Kern ist erstarrt, keine Rotation, kein Dynamo-Effekt, deswegen kein Magnetfeld, deswegen Strahlung aus dem All. Und dieser fehlende Dynamo-Effekt durch den erstarrten Kern.
Kann ich da kurz
einhalten? Lass mich kurz ausreden. Ist ein Teufelskreis. Wenn das Magnetfeld fehlt, ballern die Sonnenwinde auch jede Atmosphäre weg.
Du hast gerade gesagt, fehlende Rotation. Zeitgleich sagst du...
Des inneren Kerns.
Okay.
Des inneren Kerns, ja.
Ja, okay. Jetzt mal eine Frage in die Runde. Ja. So, wir haben alle Ressourcen, alle Materialien, Technologie, Wissenschaft, alles da. Mit was fangen wir an?
Kommen wir gleich dazu. Was muss getan werden, damit es für den Menschen erträglich wird auf dem Mars?
Viel zu viel.
Die Oberflächentemperatur muss um 60 Grad im Schnitt gesteigert werden. Die Atmosphäre muss auf mindestens ein Drittel des Erdniveaus gebracht werden, sagen Wissenschaftler heutzutage. Also wir brauchen mindestens ein Drittel Atmosphärendruck, dass Menschen da halbwegs leben können und ohne Druckanzug. Flüssiges Wasser muss verfügbar gemacht werden. Und das passiert automatisch, wenn man eine dichtere Atmosphäre hat und wenn die Temperaturen höher werden. Aber das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Der Anteil von Sauerstoff und auch von Stickstoff muss erhöht werden. Die Erde hat 78% Stickstoff tatsächlich und nur 21% Sauerstoff. Du brauchst, um Pflanzen wachsen zu lassen, einen hohen Anteil an Stickstoff.
Was ist das mit den anderen Anteilen in der Luft? Brauchen wir die oder sind die einfach nur da und wir können sie überleben?
Soweit ich weiß, brauchen wir die nicht. Also es gibt ja noch ein paar Edelgase.
Also Xenon und so ein Scheiß.
Ja, das brauchen wir nicht wirklich.
Geil wäre natürlich CO2 für die Photosynthese.
Ja, genau. Also die
produzieren wir dann schon.
Davon gibt es ja jede Menge auf dem Mars.
Das können wir mitbringen.
Ne?
Ja. Naja, und jede Menge ist relativ. 1% der Atmosphäre
und
der Erde.
Ein paar Idioten.
Und bereits Zubrin, der Marspapst, hatte damals in den späten 90ern eine grobe Idee für die Umsetzung des Terraformings. Maßnahme 1, gigantische Spiegel, die im Orbit den Mars umkreisen und das Sonnenlicht umleiten, um die Oberfläche des Mars zu erwärmen. Maßnahme 2, Fabriken, die absichtlich riesige Massen von Treibhausgasen freisetzen, um die Atmosphäre durch die Sonneneinstrahlung zu erwärmen.
Wie machen die das?
Smoke Factories.
Maßnahme 4.
Wie machen sie es, dass das CO2 nicht entweicht? In Space?
Ja, das ist schwierig, ne? Reden wir gleich drüber. Maßnahme 4. Aussaat von Bakterien, die Methan und Ammoniak freisetzen, um den Treibhauseffekt weiter anzuheizen. Und alle drei Maßnahmen müssen nach Zubrin am besten parallel ablaufen, um den Mars aufzuwärmen.
Also das mit den Spiegeln finde ich schon relativ cool, aber Nummer 3 mit den Bakterien, was du da für eine Vielzahl an Bakterien züchten müsstest, dass das funktioniert. Also wir wissen ja, wie mikroskopisch klein die sind.
Auch Bakterien brauchen Nahrung.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Auch Bakterien brauchen irgendeine Art von Nahrung. Die spucken nicht einfach irgendwelche Gase aus, sondern auch die wandeln irgendwas vorhanden.
Und das kommt hinzu, das kommt hinzu.
Es gibt schon die abartigsten Lebewesen bei uns, die aus was zum Teufel, was Methan zum Beispiel und
Also die Idee von Zubrin kommt nur daher, dass wir mittlerweile wissen oder dass wir schon lange wissen, dass es zum Beispiel unter den Ozeanen Mikroorganismen in abgefahrenen Lebensräumen gibt, wo es super heiß ist und ohne Sauerstoff.
Aber es ist immer ein Stoffwechsel. Ja. Es ist, ich generiere
nicht... Du brauchst was das fressen kann, was dort gibt. Punkt aus
Ende. Genau.
Und... Wieder so, wie vorhin.
Und jetzt ist die Frage, gibt es das auf
und
dem Mars?
Und dass es in einer Art und Weise gebunden ist, dass sie es auch abbauen können. Ja, wieder wie vorhin, bloß weil in der Luft irgendwas vorhanden ist, heißt nicht, dass der Organismus es raussaugen kann.
Gibt es das so auf dem Mars? Und eine noch dringlichere Frage, bloß weil ich CO2 auf dem Mars ausstoße, wer sagt mir, dass das hier eine Atmosphäre bildet und nicht einfach im Space entweicht?
Und du hast immer noch kein Magnet.
Das Magnetfeld finde ich auch, das hat er komplett vernachlässigt in dieser Theorie. Das fehlt komplett.
Also wie gesagt, wenn wir hier alle eins nicht sind, ist es Biologen.
Ja.
Also davon haben wir gar keine Ahnung.
Aber also der Harald Lesch sagt zu Genüge, häufig genug, dass das Magnetfeld unseren Arsch rettet hier auf der Erde. Und deswegen denke ich, dass das unbedingt einer der ersten
und die
Schritte
Atmosphäre
sein muss.
Magnetfeld und Atmosphäre zusammen.
Das ist im Zweifel auch etwas, was zusammenwirkt. Ich bin mir da aber auch nicht sicher. Da bin ich raus. Aber ich glaube, ich verstehe nicht, wie du eine Atmosphäre erschaffst, die nicht flüchtig ist.
Naja, du bindest sie ja schon über die... Also, es wird eine Obergrenze geben von Gasen, die du in die Atmosphäre lassen kannst, ohne dass sie entweichen. Davon gehe ich jetzt mal aus. Durch die Gravitation des Planeten. Das heißt, ich werde da, ist wirklich ausrechenbar, wie viel Gas und welche Dichte kann ich erzeugen und ab wann fängt es an zu entweichen. Ich bin kein Physiker, aber ich gehe davon aus, dass das ausrechenbar ist. Je höher die Gravitation des Planeten, desto mehr Masse kann es in der Atmosphäre an sich binden.
Das bedeutet, Gase, die ich jetzt auf dem Mars erzeuge, bleiben in der Mars-Atmosphäre.
Wahrscheinlich, ich dort jetzt furz, bleibt der Furz
also
dort.
Wir kämpfen dagegen einen Teufelskreis an. Das ist schon geil, was ihr ansprecht. Wir kämpfen dagegen einen Teufelskreis an. Wir bauen einen Treibhauseffekt auf, wir bauen eine Atmosphäre auf. Und um das Magnetfeld wieder zu kriegen, müssen wir das Innere des Mars, den Kern, wieder wärmer kriegen.
Können wir ohne Magnetfeld leben?
Nein, vergiss es. Zu viel Strahlung aus dem All. Also vergiss es, nur mit Schutzanzug.
Das kommt mir gerade so vor, als müssten wir dann dort das veranstalten, was uns hier auf der Erde gerade zum Verhängnis wird, oder?
Richtig.
So sieht's aus. Das, was wir hier auf der Erde gerade tun, was uns den Arsch kostet, wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten, Jahrhunderten, der Treibhauseffekt, die Klimakrise, das ist genau das, was wir auf dem Mars absichtlich herbeiführen müssten, weil wir diesen fucking Planeten aufheizen wollen.
Die Frage ist halt, kriegst du bei 40% Gravitation eine erdähnliche Atmosphäre hin?
Das ist die Frage, Alter.
Oder entweicht einfach zu viel Material in Space?
Auf der anderen Seite hast du aber auch weniger Oberfläche.
Also, wie schon gesagt, vermuten Geologen der NASA und auch der ESA sehr stark, dass es früher große Mengen flüssiges Wasser auf dem Mars gab. Und wir gehen auch heutzutage relativ safe davon aus, dass es auf dem Mars zu einer gewissen Zeit vulkanische Aktivität gab. Das bedeutet, der Mars hatte eine gewisse Zeit in seiner Existenz, wo
gab es.
Es eine Atmosphäre gegeben haben muss und wo es eine gewisse Temperatur gegeben haben muss.
Okay, also weil es Wasser gab und vulkanische Aktivität, folgert man, dass es auch eine Atmosphäre
nicht,
gab.
Nicht zwingend, aber die Sonne war in ihrer Leistung, ich sag mal, in den letzten 2, 3, 4 Milliarden Jahren relativ stabil. Die Sonne schwankt ja jetzt nicht innerhalb von einer Milliarde Jahre in ihrer Temperatur krass, zum Glück für uns. Ja. Also man geht relativ stark davon aus, dass der Mars früher vielleicht wie die Erde vor 2, 3 Milliarden Jahren war. Könnte sein.
Kannst du den kausalen Zusammenhang zwischen es gab Wasser, fließendes Wasser und Atmosphäre mir mal erklären? Ich verstehe es nicht. Wieso muss es eine Atmosphäre geben, dass Wasser auf einer Oberfläche fließen kann?
Du brauchst eine Atmosphäre, um die Temperatur zu halten. Und wenn der Druck zu klein ist, verdampft das Wasser sofort. Du brauchst einen gewissen Druck. Man sagt ja immer, wenn Astronauten in den Weltraum fliegen, verdampft das Wasser in ihren Augen.
Könnte
das ist
aber
übertrieben.
Nicht auch Methan gewesen sein oder anderer Stoff, der bei der Temperatur.
Wie gesagt, wir wissen aus der Spektralanalyse des Mars und aus anderen Analysen. Ey, Alter, ich will mich jetzt hier nicht wissen. Dahinstellen, als ich bin. Ne?
Nee, alles gut. Du erklärst
kurz
das
mal,
sehr gut. Du erklärst
kurz
sehr
mal
gut.
Zum okay. Thema.
Also wir gehen einfach davon aus, wir wissen, es gab früher Wasser, das ist geflossen. Und daraus
gehen wir stark davon aus,
Daraus können wir müssen wir schlussfolgern, dass es auch eine Atmosphäre gab. Das ist quasi Terraforming auf einen Zustand, den dieser Planet schon mal innehatte. Ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Liga wie,
na klar,
ich gehe auf den Mond, der niemals diesen Zustand hatte, der niemals irgendwie eine Atmosphäre hatte oder ähnliches, wie ich gehe auf einen Planeten und tut es einfach.
Ja, aber er hat ihn schon mal. Das heißt, er hat zumindest mal die Kapazität.
Es muss irgendwie möglich sein.
Genau. Das heißt, es ist einfacher, irgendwas vielleicht umzukehren, was dazu geführt hat, dass der Mars jetzt diesen Zustand erreicht hat. Wie? Ich erschaffe ihn künstlich, komplett.
Das wollte ich gerade sagen. Wir müssten wahrscheinlich erstmal rausfinden, was dazu geführt hat, dass er es nicht mehr hat.
Ja. Übrigens, für alle, die das gerne genauer wissen wollen, kann ich mega den Podcast Raumzeit empfehlen. Da haben sie mit einem Geologen der ESA gesprochen, wo man wirklich viel darüber erfährt, was auf dem Mars so abgeht und was wir über den Mars mittlerweile wissen. Was denkt die Gemeinde der Wissenschaft denn heute zum Thema Terraforming?
Erstmal ein Kirschwässerle.
Was denkt die Gemeinschaft der Wissenschaft heute zum Thema Terraforming? Sollen wir Pause machen?
Nein, oder? Wir trinken jetzt ein Kirschwässerle und dann geht's weiter.
Farb kommt in meinen Augen. Nein. Ich kann dir nicht komplett saufen, bitte.
Farb, du bist so schwach geworden, Mann. Ich bin so enttäuscht. Was ist aus dem Fabio geworden, den ich mal kannte, Mann?
Ich kann's verstehen, Alter. Ich mach danach jetzt auch mit Schnappschluss. Hab ich
mal Leute, gesagt. Was geht bei euch ab, Mann?
Wir wollen heute noch viel machen, wir wollen noch rumsaufen und ich will auch noch morgen.
Eben, wir wollen rumsaufen!
Hey, Andi, du fährst morgen früh nach Hause zu deiner Familie, was dir auch gegönnt ist, aber wir ziehen die Action hier noch einen Tag länger durch.
Ach ja, fängst du morgen früh um 10 Uhr an zu saufen?
Ja.
Bestimmt.
Andi, ich sauf später noch ein paar, aber ich will, dass ich auch den Abend noch erlebe. Ich will noch die zweite Folge aufnehmen können. Wir saufen später noch welche, aber nicht jetzt.
So, Leute. Was denkt die Wissenschaft heute zum Thema Terraforming? Es gibt einen Grundsatz, den jeder Handwerker und viele unserer Community wahrscheinlich nachempfinden können. Aber arbeite erstmal mit dem, was du hast. Und was haben wir auf dem Mars? Wir haben verdammt viel CO2. Wir haben das Eis der Polarkappen und wir haben auch den Staubmantel des Mars. Das nennt man übrigens Regolith. Regolith.
Geil.
Klingt wie so ein klingonisches Kampfschiff.
Ein Regulator, ne? Aber ein großer Monolith, der reguliert.
Regolith. Ah, okay. Regolith ist halt so staubartiges Zeug.
Ein geiler
Zeug,
Bandname.
Ne? Auf so einem, ne? Regolith. Ja, Mann, geiler Name für eine Black Metal Band, Regolith. Ja. Also wir haben verdammt viel CO2 auf dem Mars. Wenn wir es schaffen, davon größere Mengen freizusetzen, erhalten wir eine dichte CO2-reiche Atmosphäre. Die ist für den Menschen zwar giftig, die können wir nicht atmen, und ist wahrscheinlich auch für die meisten Pflanzen ungeil, wenn da zu viel CO2 drin ist. Aber es ist schon mal ein Anfang, um die Temperaturen hochzukriegen. Es gibt Algenarten, worüber wir schon gesprochen haben, die in einer reinen CO2-Atmosphäre existieren können. Ja, also die Idee mit den Algen vom Herrn Zubrin ist vielleicht doch nicht so blöd. Und wenn wir das in Gang kriegen, wenn wir es theoretisch schaffen, super viel CO2 freizusetzen auf dem Mars, dann brauchen wir keinen Druckanzug mehr, dank einer dichteren Atmo, und viel wesentlicher, der Treibhauseffekt kommt in Gang. Die Atmosphäre erwärmt sich, dadurch schmelzen die Polkappen mit dem CO2-Eis. Das heißt, dadurch wird es nochmal etwas wärmer. Durch die Temperatur und die Druckerhöhung könnte es sein, dass flüssiges Wasser auftaucht. Wasserdampf ist 4-mal effektiveres Treibhausgas als CO2. Also wenn Wasser langsam verdampfend in die Atmosphäre kommt, arbeitet es auch zu unseren Gunsten. Durch das Wasser und das CO2 entsteht Kohlensäure, die Stickstoff aus dem Gestein lösen kann. Also das ist so eine Kettenreaktion, die dann in Gang kommt, die zu unseren Gunsten arbeitet. Leider veröffentlichte die NASA 2018 eine Studie, wonach es auf dem Mars vermutlich nicht genug CO2 gibt, um das alles in Gang zu setzen.
Sven, wann kommt Wasserstoff und Sauerstoff ins Spiel?
Und
würden die Algen das dann machen oder...
Ja, das ist dann der Next Step. Dann müssten wir müssten halt Pflanzen anpflanzen. Wir kennen im Moment nur eine effektive Methode, um eine Sauerstoffatmosphäre aus CO2 herzustellen. Und die heißt Photosynthese, leider.
Ja.
Was heißt leider? Das ist eine super mächtige Methode. Aber da müssen wir erstmal Pflanzen anpflanzen.
Und da kommt sogar Zucker bei raus, wenn ich so.
Genau. Und die Mars.
Da können wir noch Schnaps
bringen. Und das Mars Regolith.
Also, alles
und das Regolith. Die Erde auf dem Mars ist mega basisch. Also wir müssten vermutlich erstmal Pflanzen genetisch modifizieren oder finden, die überhaupt da wachsen, wenn überhaupt. Also es sind Probleme über Probleme und es würde wahrscheinlich...
Darf ich jetzt?
Ewig dauern.
Danke, ewig ist das Stichwort. Was hier natürlich nicht berücksichtigt wird, ist bei diesem ganzen Terraforming der Faktor Zeit.
Ja.
Überleg mal, du musst auf einem kompletten Planeten eine Atmosphäre erschaffen. Und zwar nicht, indem du irgendwie tonnenweise Material herankast, sondern es soll sich ja selbst etablieren durch irgendwelche Prozesse, wie es gerade beschrieben wurde. Das dauert Jahrhunderte.
Weißt du nicht. Aber selbst wenn, ist es ein Problem. Jahrhunderte glaube ich nicht.
Also wenn du
eine
mal
Pflanze wächst,
also wir schaffen es bei uns, eine Erderwärmung von 1, irgendwas Grad pro
Ja, aber wir versuchen es auch zu verhindern. Wenn wir es forcieren würden...
Wir haben schon lange dran gearbeitet.
Würden wir es wirklich forcieren, also würden wir wirklich all unsere Kräfte zusammennehmen, um unser Klima noch mehr zu ficken, würden wir viel schneller...
Aber ey, der Unterschied ist, hier hast du das gemachte Bett, du hast das gemachte Haus...
Ja, richtig.
Und,
ja.
Tust hier machen. Da hast du nichts...
Ich spreche nicht dagegen, dass das ewig dauert, aber ja und, sage ich jetzt mal, macht ja nichts.
Naja, also Es ist schon ein Invest.
Ja, es ist ein Invest, aber wenn du und das Ergebnis ist, dass du auf Mars atmen kannst und nackt rumlaufen.
Wie geil ist der Invest von Menschen, die irgendwas erschaffen, was sie selbst nicht mehr erleben werden? Der geht gegen null.
Tja, ja, das ist unsere Definition von Helden.
Unser Planet hat so ein Terraforming ja mehrmals durchgemacht. Wir haben Terraforming, hat die Erde selber gemacht. Und das waren Prozesse, die haben Millionen Jahre gedauert. Ja, aber weil sie aus Zufall
entstanden. Das hat doch im Endeffekt jeder Planet durchgemacht, oder?
Aber wenn wir diese Prozesse haben auf der Erde durch Zufall und durch Erde, Sonne, Entfernung, Rotation, Achsenstellung und so weiter und Atmosphäre, die haben ja Millionen gebraucht. Natürlich können wir das auf der Erde mit gemeinsamen technischen Möglichkeiten vermutlich deutlich schneller schaffen. Aber
deutlich schneller Scope, können aber immer noch 1000 oder 10.000 Jahre sein, oder?
Ich wollte sagen, in dem Scope von Milliarden Jahren deutlich schneller könnten immer noch hunderttausende Jahre sein.
Und selbst wenn wir es schaffen, die Prozesse, also so glauben die Wissenschaftler heute, werden vermutlich hunderte, wenn nicht tausende Jahre in Anspruch nehmen. Terraforming ist, ich habe vorhin über Master of Orion gesprochen, diese Weltraumstrategienummer. Da ist Terraforming auch eine super advanced Technologie, die mega teuer ist. Selbst für diese intergalaktischen Reiche. Also selbst wenn wir es schaffen, den Mars zu terraformen, es könnte Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende
Das zeigt halt mal wieder, dass unser Problem die Zeitskala ist, in der wir leben.
Wir leben zu
schnell und wir leben zu nicht nachhaltig genug. Und wir könnten sowas ja tausend Jahre planen.
Theoretisch.
Aber in tausend Jahren, dann werden Imperien geboren und sterben. Also
in universaler Perspektive gesprochen ist das ein Fingerschnipser. Das Problem ist für uns, es ist halt mehr als 100 Leben. Genau.
Vielleicht scheitern wir nicht mal daran, dass wir nicht intelligent genug sind oder dass wir die Technik nicht herstellen können. Vielleicht scheitern wir einfach an dem Faktor, dass ein einzelnes Menschenleben zu kurz ist und dass übergenerationale Zusammenarbeit fast unmöglich ist bei uns.
Genau, also
vielleicht scheitern wir einfach an unserer Natur.
Ja. Wird überhaupt forschungsmäßig in Terraforming wirklich signifikant Geld investiert? Ich bezweifle
nur in der Theorie.
Weil wenn man es nämlich konkret nimmt, bei dem, was bei uns hier gerade abgeht, wie lange haben wir noch? 300? Sowas?
Keine Ahnung.
Also wir hätten nicht mal annähernd, glaube ich, genug Zeit, um Terraforming für einen anderen Planeten durchzuziehen.
Nee, auf keinen Fall. Also auf keinen Fall.
Dann könnten wir auch unseren Planeten selber terraformen.
Fabio, was wäre, wenn wir es hinkriegen würden, unsterblich zu sein?
Ich glaube, dann wird sich einiges... unsterblich ist auch wieder so eine Sache.
Würden wir dann einen Planeten erfolgreich terraformen?
Weiß ich nicht. Aber ich glaube, wenn wir unsterblich ist, ein bisschen zu krank. Aber sagen wir mal, würde unsere Lebensspanne im Schnitt... Also sagen wir mal, wären 60 unserer Lebensjahre in Wirklichkeit 400-500 Jahre? Also sagen wir, du bist nach 400-500 Jahren so wie...
Gehst in Rente.
Genau. Dann würde unsere Gesellschaft und was wir erreichen komplett anders aussehen. Weil du denkst natürlich nur, jeder denkt nur in der Zeit, in der er lebt. Mhm. Und auch selbst wenn du weit vorausdenkst, heißt es nicht, dass die nach dir kommen, das genauso sehen. Zeiten ändern sich so unfassbar schnell. Ideen werden über den Haufen geworfen. Was vor 10 Jahren cool war, ist jetzt scheiße. Es ändert sich zu schnell.
Planst du dein Leben jetzt schon, was du in 10 Jahren machst?
Nur grob.
Wieso solltest du es dann tun, wenn du 500 Jahre lebst?
Weil deine Zeitskala anders ist.
In Relation, würdest du dann die nächsten 100 Jahre planen?
Ja, bin ich ziemlich sicher, ja.
Wieso tust du dann nicht deine jetzigen 10 Jahre die nächsten planen?
Ja, tue ich ja. Aber ich plane nicht über mein Leben hinaus. Frage. Und ich meine ja, wenn wir dann mit Prozessen arbeiten wie Terraform, die so lange dauern und wir auf einmal die in unserer Lebenszeit haben, wie zum Beispiel auch, sagen wir mal, Generationsschiffe. Wir hauen ein Generationsschiff los und es liegt noch in unserer Lebenszeit, dass wir die Ankunft erleben. Dann wird die gesamte Dynamik komplett anders sein, wie wenn ich jetzt was mache, ich werde den Outcome niemals erleben.
Es ist ein Gedankenexperiment. Aber nochmal, Fab, du hast gesagt, du planst die nächsten 10 Jahre nur grob. Mhm. Kannst du auch nicht anders machen. Wieso solltest du dann, wenn du 10-mal so alt wirst, 10-mal so lang in die Zukunft besser planen wie jetzt? Du wirst es genauso grob planen.
Aber wahrscheinlich würde
die Planung sich verlängern. Es ist ein Wunschgedanke. Ja, es ist ein Wunschgedanke.
Also,
ja.
Aber ich geb euch allen recht. Ich glaube, die menschliche Psyche und die menschliche Grundeinstellung ist nicht bereit für Terraforming.
Ja.
Um noch kurz
eins dazu zu sagen, ist vielleicht ein bisschen weit hergegriffen. Würden wir die Lebenszeit eines Menschen um, sagen wir mal, 10-fach skalieren, dann würde auch definitiv die Geschichte anders aussehen.
Na klar, natürlich, na klar.
Alles wäre anders abgelaufen, in anderen Skalen.
Ja, ja.
Dazu können wir mal eine andere Folge aufnehmen, fände ich ziemlich geil.
Ja. Geiles Gedankenexkrement. Merkt euch das wirklich mal.
Ich schalte es gleich aus auf dem Scheißhaus.
Ja. Es gibt noch andere spacige Ideen, wie wir die Terraforming-Scheiße vorantreiben können.
Leute, wieso seid ihr nackt?
Geil, sind
wir. Wieso seid ihr auf einmal nackt?
Alter, ich zieh mich jetzt auch aus.
Ja, endlich, Mann. Jetzt zieh dein scheiß T-Shirt aus.
Es ist relativ warm. Wir sind hier gerade Ende Juli und die Leute ziehen sich langsam aus. Es ist
relativ warm. Fuck you in the ass. Ihr seid besoffen, Mann.
Ja, voller Allah. Ihr seid besoffen. Andi, zieh dein scheiß T-Shirt aus, Alter. Lapp jetzt.
Ah ja, sehr gut. Oh, geil. Alle vier Team Kirschwässerle oben ohne endlich. Also, warte, ich
aber darauf trinkt man jetzt Apfelsaft.
Nein.
Darauf trinkt man Apfelsaft.
Nein, trinkt man nicht. Okay, auf Fred weiter. Fred, schnell.
Basic Ideen, wie wir das Terraforming vorantreiben können. Zum Beispiel über den Polkappen des Mars Rußpartikel zu verteilen. Irgendeine Art dunkle Schwebstoffe, die das Licht, das aus dem Sternsystem von der Sonne kommt, nicht reflektieren, sondern eher absorbieren, wodurch wir die Temperatur über den Polkappen erhöhen.
Aber würden wir nicht mit Ruß die ganze Scheiße noch dunkler machen und hätten dann noch weniger
das Zeug muss ja schweben.
Oder zum Beispiel...
Wie willst du, dass das Zeug schwebt und nicht auf die Oberfläche?
Ja, gut, das geht schon, aber...
Ja, oder es gibt zum Beispiel auch die Idee, einen Asteroiden, den wir hoffentlich dann im Sternsystem finden, der kohlenstoffhaltige Verbindungen enthält, dass wir dessen Bahn so umlenken, dass der auf den Mars knallt und durch die Energie des Impacts und die frei werdenden Gase könnte dann genug Gas frei werden und auch Wärmeenergie entstehen, die den Treibhauseffekt vorantreiben.
Okay.
Diese Idee hat unser aller Opa, der Harald Lesch, schon in Alpha Centauri in den frühen 2000ern diskutiert.
Ich hoffe, er hat es zerrissen.
Und meinte dazu, naja, wenn wir jetzt anfangen, Asteroiden auf diesen Planeten, den wir bewohnen wollen, umlenken und da drauf ballern, dann könnte es könnte funktionieren, dass wir damit die Temperatur erhöhen, aber der Planet, der davon übrig bleibt, ist es wahrscheinlich nicht mehr wert, kolonialisiert zu werden.
Ja, und wenn wir uns schon irgendwelche Asteroiden wünschen, die nicht existieren, warum nicht einen mit Sauerstoff oder mit Wasserstoff?
Ja.
Ich denke auch, das wäre einfach viel zu unberechenbar, was du da, was heißt unberechenbar? Du müsstest halt erstmal einen Asteroiden finden, der sich dafür eignet, dass du sagst, der Einschlag... Ja. Konstruiert die Werte, die ich will.
Wenn wir ihn finden. Aber
wenn wir ihn finden.
Also und
wenn
du kannst also nicht einfach anfangen, wahllos irgendwelche Asteroiden darauf zu schießen. Das würde ja den Planeten kaputt machen.
Und die Technologie zu entwickeln, die wir brauchen, um Asteroiden gezielt umzulenken, die muss halt auch erst noch entwickelt werden.
Die 90er sind zwar vorbei, aber wir haben es trotzdem immer noch nicht geschafft, sowas zu machen.
Also es gibt...
Weil wir das Bedürfnis nicht hatten.
Auch so, Alter, wie...
Also
wie?
Das Ganze...
Na,
das
ganz einfach, du... Von was für einem großen Asteroiden reden wir da, Hanne?
Machen wir von mir aus mal, okay, fangen wir ganz klein an, machen 1 Kilometer Durchmesser.
Okay,
hau rein.
Da haben wir schon geschafft, mit einer Sonne drauf zu landen.
Ja, aber wie kann ich den irgendwo hintransportieren, in einen anderen Orbit?
Du haust dieser Sonne noch ein paar Raketentriebwerke dran und dann funktioniert das genauso wie mit der ISS, die ihren Kurs korrigiert oder mit irgendeinem anderen Raumschiff. Du stößt Energie aus in Form von Schüben. Und längst den
Du musst ihn in die Umlaufbahn lenken, du musst ihn genau reinknallen lassen, aber
ganz ehrlich,
rechne mal bei nur 1 Kilometer Durchmesser die Energie aus.
Also eine gezielte Sprengung wäre doch weitaus einfacher,
das kriegst du ausgerechnet, Farb.
Also an der Idee, also die Idee, einen ganzen Planeten zu terraformen, wurde von uns vier jetzt schon relativ kritisch betrachtet und es gibt auch aus der realen Wissenschaftsgemeinde sehr viele Kritikpunkte an dieser Idee. Zum Beispiel, dass wir die in Frage kommenden Planeten überhaupt nicht ausreichend erforscht haben. Wir verstehen die Prozesse, über die wir jetzt gesprochen haben, nicht mal annähernd ausreichend, um damit an der ganzen Biosphäre rumzudoktern. Das sind alles nur Sci-Fi-Ideen momentan. Und der nötige Energieaufwand, den wir für so eine Terraformierung brauchen würden, könnte so immens sein, dass wir für einen bewohnbaren Mars vielleicht unsere Erde opfern müssen.
Ja. Und nochmal, auch wenn wir Energieaufwände abschätzen können und sie berechnen können, wenn es theoretisch die Moleküle gibt, die wir brauchen, scheißegal, der Ingenieursaufwand, um es tatsächlich zu tun, ist einfach unrealistisch.
Es ist komplett unrealistisch. Es ist wesentlich günstiger, ökonomisch gesprochen, weiter zu reisen, um einen adäquaten Planeten zu besiedeln.
Nein, auch nicht.
Mir wäre es mal lieber, Fred, führt das mal bitte ein bisschen näher aus. Wenn du meinst, den eigenen Planeten opfern, um einen anderen zu besiedeln, führt das mal näher aus. Warum?
Weil wir so unfassbar viel Energie brauchen, um den Mars zu terraformen. Wir müssen, also Harald Lesch hat in so einem frühen Alpha Centauri-Video vorgerechnet, dass man so und so viele tausend Space Shuttle Starts braucht, um auch nur annäherungsweise das Treibhausgas, das wir da brauchen, dorthin
das
zu
muss
bringen.
Das muss man auch kurz anders erklären. Wenn die von Energie sprechen, reden die davon, wir haben so und so viel Materie auf der Erde, wir können ja ungefähr ausrechnen, wie viel Masse die Erde hat. Wir wissen ungefähr prozentual, wie viel Moleküle das sind, wie viele Moleküle davon, bla bla bla. Nur rein, also wirklich statistisch. Und dann können wir ausrechnen, mit Einstein seiner Scheißformel, wie viel Energie steckt dort wirklich nominell drin. Wir können ungefähr ausrechnen, wie viel unsere Erde insgesamt, wenn wir alles spalten würden, in einer Atombombe, wie viel Energie steckt dort, wie viel Kernenergie steckt dort drin. Und die Aussage von Harald Lesch ist einfach nur, du müsst die gesamte Erde opfern, um überhaupt nur ansatzweise in die Richtung zu kommen. Das ist natürlich nicht die
Okay.
Das heißt nicht, wir müssen die Erde sprengen.
Jetzt widersprecht ihr mir und sagt, okay, nee, Andi, es ist nicht günstiger, zu einem weiter entfernten Klasse M-Planeten.
Andi, die ist schon. Andi, wir hatten das hier
beim Team. Planeten
wir hatten das bei Sci-Fi Tech hier und beim Team Kirschwässerle schon oft. Dir ist bewusst, wie weit andere Sternsysteme und, entfernt
aber
sind.
Aber verbrauchen sie die kompletten Ressourcen.
Darf ich das
der
beantworten?
Erde?
Darf ich das beantworten? Darf ich?
Ja.
Also. Erstens, wir haben zwar ein paar Planeten, von denen wir sagen, okay, rein spektralanalytisch gesehen.
So. Und würde,
halt.
Würde die Reise dahin die kompletten Ressourcen der Erde aufbrauchen?
Wir können dahin gar nicht reisen. Wir würden es gar nicht schaffen dahin. Nein, halt Leute, wir haben überhaupt nicht die Technologie, dahin zu reisen. Haben wir gar nicht.
Wir haben es nicht, ja.
So, das heißt, ich kann dir die Frage gar nicht beantworten.
Mit Raumschiff könnten wir es.
Ich kann dir die Frage nicht beantworten, weil wir die Technologie nicht machen. Ich könnte es nicht mal ausrechnen. Und noch
ein Generationenraumschiff könntest du es tun und ein Generationenraumschiff würde definitiv
nicht alle Ressourcen. Ja, aber auch das können wir nicht bauen.
Das ist, Alter,
aber es würde
das ist
nicht
Science
die kompletten
Fiction.
Ressourcen.
Noch
natürlich ist es Science Fiction. Fuck you in the ass, aber es würde nicht alle Ressourcen an die Erde verbrauchen.
Andi,
um
lass mich noch eins sagen.
Andi,
lass mich noch eins sagen. Es wird zwar in der Popkultur verbreitet, dass wir haufenweise Planeten gefunden haben, die genauso sind wie die Erde, aber das ist absolut unwahr. Was wir gefunden haben, sind Planeten.
Potenziell.
Höchstwahrscheinlich sind das Planeten.
Ja.
Die einen Abstand von ihrer Sonne haben, der genauso ist, dass dort eine Temperatur herrscht, die wir brauchen. Und per Spektralanalyse haben wir ein paar Mal sowas gefunden, was Wasser sein könnte und ein paar andere Stoffe. Mehr haben wir nicht. Das bedeutet bei uns erdähnlich.
Nichts, ja. Nichts
lass mal bitte nicht
nein, ins, noch ein, lass nichts, mir kurz
nichts,
zu Ende
bringen. Lass mal nicht ins Interstellare abrutschen.
Lass mich kurz zu Ende bringen. Und einfach nur aufgrund dieser Beobachtung loszufliegen mit einem riesen Generationsschiff ist kompletter kranke Scheiße.
Wir müssten schon eine Gewissheit haben. Wir haben eine Sonne.
Die haben wir nicht.
Ja, ja.
Von keinem
haben
Planeten.
Wir reden auch über Science Fiction, ja. Mann. Wir reden über Terraforming. Also ist das Besiedeln eines Planeten, der außerhalb unseres Sonnensystems liegt, genauso realistisch wie das fucking Terraforming.
Nein. Aber wir bleiben mal für alles offen. Wir sprechen ja über Terraforming allgemein.
Also
selbst
du sagst,
wenn
Terraforming
wir über Terraforming
ist eher wahrscheinlich
ich
als das Planeten außerhalb unseres Sonnensystems.
Nee, ich stimme Andi da sogar teilweise echt ein bisschen zu, weil er hat schon recht. Im Endeffekt unser eigenes Sonnensystem. Wir wissen, was für Planeten wir hier haben und was wir machen können. Und wenn du merkst, dass du hier keine Möglichkeiten hast, dann musst du dich nach Möglichkeiten umschauen, dass du irgendwo andersweit rumkommst.
Der nächste Stern zur Erde, das Alpha Centauri-System, ist ungefähr 4 Lichtjahre entfernt. Und selbst wenn wir mit unseren jetzigen Antrieben, natürlich werden wir im Verlaufe der Menschheit hoffentlich geileren Scheiß entwickeln, aber selbst wenn wir mit unseren jetzigen Antrieben dorthin unterwegs werden, würden wir 100.000 Jahre unterwegs
genauso
sein.
Genauso wie lange wir fürs Terraforming brauchen würden.
Ja. Also interstellare Systeme, Sternsysteme außerhalb des Sol-Systems, unseres eigenen Systems, sind ingenieurstechnisch im Moment so weit von uns entfernt.
Ingenieurstechnisch
genau
ist beides unmachbar.
Genau wie Terraforming.
Ingenieurstechnisch ist beides zurzeit nicht machbar.
Beides. Ja. Beides.
Okay, Leute, aber passt
ganz
mal
einfach
auf.
Und was liegt näher?
Ein Planet. Keine Ahnung, weil wir beides nicht können, kann ich es dir nicht sagen.
Zurück zum Terraforming. Wir sprechen nicht über interstellare Reisen. Könnte eine Idee sein, aber das Thema Terraforming. Es gibt mega, mega viel Kritik. Es gibt sehr viele Wissenschaftler, die die Idee des Terraforming stark kritisieren. Kritiker sagen, wir kriegen es momentan nicht mal hin, auf unserem eigenen Planeten Gebiete wie Wüsten oder Steppen sinnvoll nutzbar zu machen. Es gibt ja auch diesen Effekt der Desertifikation, dass riesengroße Gebiete auf der Erde jetzt schon zu Wüsten werden, dass die Wüste voranschreitet. Wir kriegen es momentan nicht mal hin, unser eigenes Ökosystem halbwegs zu verstehen und in den Griff zu kriegen. Und wie sollen wir es mit diesem Wissen hinkriegen, ein völlig neues Ökosystem auf dem Mars zu erschaffen?
Okay, da muss
aber
ich jetzt
das ist aber ein bisschen simultan zu dem Argument, so von wegen, warum so viel Kohle in die Weltraumforschung stecken, wenn wir gar nicht wissen, was so auf unserem eigenen Planeten
danke, geht. Mario, danke. Exakt, da muss ich mit einer riesen Blutgrätsche von rechts oder links reingrätschen, das ist kompletter Müll. Es ist nicht so, als hätten wir nicht die Möglichkeiten, irgendwas hier zu verbessern. Wir haben rein politisch und rein sozial gesehen, machen wir es einfach nicht. Auf einem fremden Planeten, wo nichts lebt, können wir wüten wie die Arschlöcher und das macht keinen Unterschied für uns. Deswegen haben wir dort größere Chancen, irgendwas zu machen. Wir könnten hier unfassbar viel machen. Wir könnten die gesamte Wüste zuplanieren mit Solarzellen oder wir könnten so viel machen. Es gäbe so viele Möglichkeiten, die immer an Politik oder an öffentlicher Meinung scheitern. Ja. Das ist kein Argument, das ist ein Arschloch-Argument.
Es gibt auch ethische Fragen.
Das habe ich auch gemeint. Ich habe mal... Ich weiß nicht, wie viele es von euch wissen, aber ich war mal ein Jahr Backpacking in Australien und der Andi hatte mir, bevor ich losgereist bin, ein Buch geschenkt. Das war von einem Reiseführer, der tatsächlich eine Zeit lang da rumgereist ist und der hat mir, der hat da drin eine Story erzählt. In Australien hat, ich weiß nicht mehr in welchen Jahren das war, ich glaube in den 60ern, da hat eine Weltuntergangssekte Atomtests im Outback durchgezogen. Ja, man sieht heute noch die Krater. Was, und das hat das hat damals niemand mehr mitgekriegt. Also du musst dir mal vorstellen, wie dermaßen krass verlassen ein Kontinent sein muss, dass du da Atombomben sprengst und kein Mensch kriegt das mit.
Aber sowas kriegt man ohne die Unterstützung der Regierung doch technisch nicht hin.
Leute, es geht hier nicht um politische Sachen, aber das soll passiert sein. Das soll passiert sein.
Auch die 50er-Atomtests hat es keiner mitgekriegt.
Das ist aber zum Beispiel ein Ding. Bei den Australiern verstehe ich das nicht. Du hast einen Riesenkontinent, der eigentlich im Endeffekt nur an den Küsten bewohnbar ist. Und in der Mitte hast du ein riesiges Wüstenloch mit Temperaturen von 50 bis 60 Grad am Tag und einer riesigen Sonneneinstrahlung. Du könntest aus Australien ein riesiges Sonnenkraftwerk machen allein.
Unser Fortschritt als Menschheit scheitert immer an Politik und Meinungen und
Gefühlen.
Das
Problem, Mario, ist der Transport. Du musst diesen Strom aus diesen nicht besiedelten Gebieten.
Das wäre machbar.
Tausende
das wäre machbar.
Natürlich wäre es machbar.
Ich denke auch, das wäre machbar.
Aber die Investition, haben die Technik. Fabio, die Investition in diese Stromleitung muss ich ja wieder rechnen.
Genau, da sind wir wieder. Rein, wir würden unser gesamtes politisches System weltweit über den Haufen schießen und würden wie Borg agieren. Dann wären wir technisch dazu in der Lage, ein scheiß Paradies zu erschaffen. Aber alles, wirklich alles, vom kleinsten bis ins größte, scheitert immer an Politik und an den Gefühlen der Einzelnen. Das fängt schon an, wenn du irgendwo auf dem Kaff in Deutschland ein Haus bauen willst und es grün streichen willst, aber die Nachbarschaft ist eher in rosa angelegt. Hast du es schon verloren? Dann hockt irgendeine Gisela auf dem Amt, die dir sagt, nö, die entscheidet einfach nö.
Sprichst du aus Erfahrung?
Ja, und dann hast du schon geschissen. Das heißt, es fängt schon so bei so unfassbaren Kleinigkeiten an, wo wir uns selber als Menschheit behindern, dass wir über sowas nicht mal reden brauchen. Technisch wäre das alles kein Problem.
Technologisch also, absolut machbar, also, aber nicht auf der heutigen Erde realisierbar.
Also Terraforming ist ein Projekt, das selbst für unsere zukünftigen Sci-Fi-Tech-Generationen einen gigantischen, immensen Aufwand bedeuten könnte. Vorhin wurde kurz die kleinere Version angesprochen und die hat auch einen Namen. Paraterraforming. Paraterraforming ist im Prinzip die kleine Schwester vom Terraforming. Paraterraforming bedeutet, wir bauen nicht den kompletten Planeten um, sondern wir bauen ein riesiges Habitat, eine Biosphäre unter einem gigantischen Dach, Hier wird in der Wissenschaftsgeschichte auch das Wort Welthaus, Worldhaus, benutzt. Wir bauen so eine Art Worldhaus, eine riesige Atmosphäre, Kuppel, in der man sich frei bewegen und atmen kann. Und darin soll es ein funktionierendes Ökosystem geben. Es gab bereits, und das finde ich super spannend, es gab bereits zwei große Biosphärenexperimente in der Geschichte der Menschheit. In den 60ern haben das die Russen probiert und in den 90ern haben das die Amis probiert. Die haben so in der Wüste, beziehungsweise in Sibirien, haben die wirklich so Habitate gebaut, wie man sich das dann in Science-Fiction-Filmen vorstellt, wo Menschen völlig abgeschottet von der Außenwelt in so Räumen gelebt haben, in so riesigen Kuppeln. Ja, bei den Amis haben 8 Teilnehmer 2 Jahre lang völlig von der Außenwelt abgeschottet gelebt. Und bei den Amis zum Beispiel gab es komplett unvorhergesehene Probleme. Da gab es Probleme, an die man vorher überhaupt nicht gedacht hat.
Zwischenmenschlicher Dreck.
Nee, pass auf. Okay. Bei den Amis zum Beispiel gab es das Problem, dass der Beton der Häuser angefangen hat, den Sauerstoff zu absorbieren. Und der Sauerstoffgehalt in der Luft immer geringer wurde. Es gab eine Kakerlaken- und Ameisenplage, weil die biologische Vielfalt in dieser Biosphäre nicht komplett verstanden haben. Es gab parasitäre Mikroben, die im Ackerboden den Stickstoffgehalt erhöht haben. Bei den Russen gab es zum Beispiel das Problem, dass die Nutzpflanzt von einer geheimnisvollen Algenart befallen wurden. Also,
was ist das, was ich vorhin gemeint? Du hast also keine Ahnung, was passiert
bei die sowas. Haben das mega aufwendig gemacht. In der Biosphäre der Amis haben die fast 4000 Tierarten angesiedelt in so einem mehrere Hektar großen Biosphärenreservat mit so einer Kuppel.
So entstehen neue Krankheiten, und, wie wir mittlerweile wissen.
Das war mega krass durchdacht. Und am Ende sind trotzdem irgendwelche parasitären Organismen oder fucking Ameisen oder Kakerlaken über das Feld hergefallen. Und die mussten das Experiment dann unterbrechen.
Aber es war schon so, dass sie von außen beliefert wurden, oder?
Ja. Die mussten leider immer wieder von außen mit Werkzeugen und mit Mitteln beliefert werden. Das war auch im Prinzip dann der Grund, wieso man das abgebrochen hat, weil der eigentliche Zweck des Experiments, dass sie komplett autark leben.
Also mal ganz ehrlich, wir wissen doch alle zum Beispiel, dass es in Australien strengstens verboten ist, irgendwelche fremden Tierarten zu importieren, genauso wie es auch bei uns der Fall ist. Weil das ein Ökosystem kaputt macht.
Richtig.
Also wie kannst du jetzt plötzlich meinen, du scherst alle möglichen Tierarten zusammen und das funktioniert?
Nee, aber auch so, selbst wenn wir jetzt einfach nur, sagen wir mal, Schwarzwald, wenn wir das Ökosystem des Schwarzwalds, wo wir uns gerade befinden, und versuchen das in eine Biosphäre zu packen. Es werden unvorhergesehene Dinge passieren, weil wir die Biologie nicht zu 100% verstanden haben. Ganz einfach. Und es wird passieren. Und es sind Differentialgleichungen, die unlösbar sind und explodieren. Wir können sie nicht mal aufschreiben. Und wir sind nicht so weit, dass wir sowas machen können. Sind wir einfach nicht.
Und jetzt kommen wir zu einer weiteren Idee. Wir haben in einer der letzten Sci-Fi-Tech-Folgen über Kybernetik gesprochen. Erinnert ihr euch? Was ist die Alternative?
Zu was?
Wir passen nicht den Planeten an uns Menschen an, sondern wir passen uns Menschen dem Planeten an. Es gibt auch Denker, die sagen, kybernetische oder genetische Überarbeitung des Menschen ist the way to go. Also wir passen uns den Menschen an Low G an, an Atmosphäre mit niedrigem Druck oder sogar CO2, Atmosphäre, Strahlungsresistenz. In Arthur C. Clarkes Roman 2001, A Space Odyssey, den Film kennen ja viele. Im zweiten Teil der Romanreihe 2010 heißt es über die Aliens, sie haben nach und nach angefangen, ihren Körper an die Außenwelt anzupassen. Und irgendwann wurden ihre Körper Raumschiffe. Und vielleicht ist es auch
Vielleicht,
das habe ich in der Cyborg-Folge schon angesprochen, vielleicht ist es einfacher, uns Menschen an den Weltraum anzupassen, als den Weltraum uns Menschen anzupassen.
Es ist definitiv einfacher und es ist vielleicht auch nur eine Frage der Philosophie, zu sagen, wie weit müssen wir als Menschheit kommen, wer muss das eigentlich erleben? Weißt du, was ich meine? Klar, jeder geht von sich aus, wir wollen als Menschheit weiter und bla bla bla. Logischerweise, dafür sind wir gemacht. Ja. Aber vielleicht transzendieren wir, obwohl ich das Wort hasse, irgendwann den Moment, an dem wir so denken.
Also nee, so wie ich das gerade verstanden habe, für mich erschließt sich absolut nicht, wie wir als lebende biologische Organismen uns in praktisch in feste Aggregatzustände, in tote Materie
Mein Argument wäre gewesen, gar
entwickeln
nicht.
Sollen.
Mein Argument wäre gewesen, dass vielleicht die nächste Stufe der Evolution einfach nur noch Überbleibsel von uns sind, die weiterleben in Form von Robotern. Scheißegal, aber wir nicht dabei sind. Weil wir einfach, wir waren vielleicht, wie heißt das schön, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, vielleicht ist die Menschheit der, einfach nur noch der Bootloader für die AI. Vielleicht sind wir, wenn jemand in 4 Milliarden Jahren zurückschaut auf die Geschichte, auf seine eigene Geschichte, jemand, der vielleicht synthetisch ist oder keine Ahnung, wie man es dann nennt, vielleicht war das gerade rassistisch. Wenn jemand zurückschaut, vielleicht sind wir so eine Art,
Übergangsform.
Vielleicht sind wir so wie bei den Dinosauriern, wo der Asteroid eingeschlagen hat. Ein Event, der kurz stattgefunden hat, für eine Millisekunde sozusagen, wenn du es auf die gesamte Skala der Geschichte ausbreitest, der aber notwendig war, um den nächsten Schritt zu machen. Ja. Es war notwendig, die Dinosaurier auszurotten, dass irgendwann wir kommen. Vielleicht waren wir notwendig, dass irgendwann Plastik und AI kommt. Und vielleicht wird Plastik und AI notwendig sein, um irgendwann die nächste Stufe einzuläuten.
Ich bin ein Riesenfan von dieser Theorie. Das haben wir in der AI-Folge auch schon gesprochen. So das biologische Leben ist nur eine Zwischenstation in der Entwicklung einer künstlichen Intelligenz.
Leute, ihr kennt mich, ich bin Ultranihilist. Was ich weiß, es ist weder gesund noch es gibt genug Philosophen, die sofort mich dafür hassen und dagegen argumentieren werden, aber ich bin absoluter Nihilist und ich glaube, dass wir weder Wert noch irgendwas haben. Ich glaube, dass wir einfach nur zufällig existieren und ich könnte mir vorstellen, dass wir, wenn man intelligent genug wäre, eine Evolutionsgleichung aufzustellen, dass wir ein kurzer Blip in der Simulation sind, ein kurzes Signal in der Simulation sind.
Also ich finde es bei dem ganzen Thema Marsbesiedlung, Terraforming und so weiter auch spannend, in die Fiction zu gucken. Was zeigen uns Filme, Serien und so weiter? Habt ihr die Serie The Expanse gesehen, zum Beispiel?
Ja, aber nicht weit.
Also bei The Expanse ist es so, dass im 24. Jahrhundert 10 Milliarden Menschen auf dem Mars leben und dass nach mehreren Generationen Abhängigkeit von der Erde es denen gelang, die Kolonie langsam, aber sicher unabhängig zu machen von der Erde. Und bei The Expanse hat sich so eine Art militaristisches Regime gebildet auf dem Mars. Und obwohl die eine funktionierende, super effiziente Gesellschaft aufgebaut haben, kämpfen sie trotzdem seit Generationen mit dem Terraforming-Projekt und kriegen es nicht geschissen, ihren Planeten wirklich angenehm und lebbar zu machen. Und die Marsianer bei The Expanse sind gezwungenermaßen dann zu Spezialisten im Raumschiffbau und den Umweltwissenschaften geworden. Ich finde, das ist eine super spannende Perspektive.
Das ist auch was ich vorhin sagen wollte, aber es halt vergessen hatte. Selbst wenn du es schaffst, eine super geile Mission zu machen, die Leute fliegen irgendwo hin, bleiben da für immer. Spätestens eine Generation später, wenn der Erste dort geboren wird und nichts anderes kennt, die Geschichten hört, spätestens dann hast du politische Konflikte, die wahrscheinlich unweigerlich zur absoluten Scheiße führen. Du hast keine Chance, das Pferd zu steuern. Das ist nochmal, ich glaube wirklich, unsere größten Probleme neben, wie kommen wir dahin, sind wirklich unsere psychischen Probleme. Unsere psychischen Probleme und unsere Kurzlebigkeit, wie wir einfach als Mensch funktionieren, sind, bin ich davon überzeugt, unsere größten Probleme. Stell mal vor, Fred, wir zwei sehen uns jetzt ein Jahr nicht, wir telefonieren nicht, wir reden nicht miteinander. Und auf einmal gibt es eine Person, die mit dir über mich redet und mit mir über dich redet und Sachen behauptet. Du fängst ziemlich schnell an zu zweifeln. Vor einem halben Jahr waren wir noch Freunde. Ein Jahr später sitzt ihr zu Hause und denkt sich, Alter, der verarscht mich oder irgendwas. Das geht ganz einfach. Das hat jeder schon in seinem Leben erlebt. Wenn der Kontakt abbricht und es dauert nur ein paar Monate, fängt der Zweifel an. Jetzt extrapoliert das mal auf Jahre. Wir sind mental nicht dafür gemacht.
In Bezug auf Terraforming, kann es nicht auch sein, dass im Endeffekt ist es doch eigentlich auch ein natürlicher Prozess, wenn man dieser Theorie Glauben schenkt, dass das Universum sich immer weiter ausbreitet und wir irgendwann nur ein kaltes Nichts nur noch haben. Doch die Planeten, die jetzt im Endeffekt zu nah an der Sonne sind und viel zu heiß sind, entwickeln die sich nicht irgendwann, desto weiter sie sich entfernen von ihren Sternen, zu erdähnlichen Planeten?
Ja, aber Mario, selbst wenn es so wäre, ist das gar nicht so blöd.
Ich meine, das ist eigentlich logisch.
Ja, aber selbst, also so Veränderungen in den Planetenbahnen gibt es.
Nicht, aber es ist ein geiler Gedanke.
Aber selbst wenn das so ist, selbst wenn das so theoretisch wäre, dass die Venus plötzlich in einen Orbit um die Sonne geht, wo sie für uns menschliches Leben attraktiv wird, sind das Veränderungen, die im Laufe von Jahrmilliarden passieren. Das sind halt, also das sind nicht, also Jahrtausende sind da nichts.
Ich muss da kurz eins dazu sagen. Es war eine geile, Mario, echt Respekt, es war ein geiler Gedanke, aber die Antwort ist nein.
Also so innovativ ist der Gedanke gar nicht, weil im Endeffekt ist es eigentlich logisch. Im Endeffekt,
das ist nicht, nee, es stimmt aber nicht, weil. Es bedeutet nicht nur, dass die Objekte voneinander entfernt werden, es bedeutet auch, dass sie größer werden. Du skalierst alles. Der Raum wird auseinandergezerrt. Das heißt, auch die Objekte werden in sich größer. Das heißt, die Skalen bleiben im kleinen Maße, also das heißt, innerhalb eines Sonnensystems bleiben ungefähr gleich. Und bis der Effekt so groß wird, dass sogar Zentimeter auf einmal zu Metern und weiter werden, sind wir eh schon alle, sind auch sämtliche Sterne schon verpufft.
Und weiterer Punkt, Mario, wenn du zum Beispiel die Venus nimmst, die in einem engeren Sonnenradius ist wie wir, wenn du Sachen nach außen drücken willst, wenn du Planeten in einen größeren Radius bringen willst, wenn du die nach außen drücken willst, musst du Energie reinführen. So. Und die Energie muss irgendwo herkommen. Es ist sehr, sehr, sehr viel wahrscheinlicher, dass ein Planet auf seine Erdumlaufbahn um die Sonne sinkt, als dass er rausgeht. Denn wenn du den Orbit eines Planeten erhöhen willst, dass er weiter um die Sonne rumkreist als vorher, musst du da Energie reinstecken.
Aber halt, hast du ihn falsch verstanden. Er redet von der Ausdehnung des Universums, vom Raum selbst. Und da hat er nicht Unrecht. Der Unterschied, das Problem ist, dass auch Objekte da. Stell dir vor, ich hab ein DIN A4-Blatt vor mir, das aus Gummi besteht. Und da male ich Punkte drauf. Und dann ziehe ich das in alle Richtungen auseinander. Dann werden auch die Punkte größer. Die Abstände zwischen den Punkten werden größer, auch die Punkte selber. Das heißt, du skalierst nur und dadurch werden definitiv Effekte entstehen. Und vielleicht gibt es irgendwo ein scheiß Sonnensystem, das ganz kurzzeitig deswegen einen Planeten in den habitablen Raum
bringt. Ja, aber das
mag gar nicht so falsch sein, Mario.
Das sind Prozesse, die in Zeiträumen ablaufen, die für uns als Mensch völlig beyond sind.
Aber man völlig muss dazu beyond. Sagen, auch die Expansion wird schneller. Das ist total krank. Allein drüber nachzudenken ist krank.
Wenn wir einen weiteren Blick in die Fiction werfen, bei Star Trek wird im Film Generations erwähnt, dass einige von Jean-Luc Picards Vorfahren zu den ersten Siedlern der Marskolonie gehört haben, natürlich.
Ja, klar, selbstverständlich.
Denn alle Mitglieder Jean-Luc Picards Familie waren edle Entdecker.
Waren das auch alles Franzosen, die ihren Namen nicht aussprechen
konnten? Auf jeden Fall.
Okay.
Ja. Im Star Trek-Kosmos wird in den 2150ern der Mars erfolgreich geterraformt. Mhm. Aber auch nur zum Teil, weil man trotzdem noch eine Sauerstoffmaske und einen Thermoanzug braucht. In Futurama wird der Mars komplett geterraformt. Da ist der Mars so eine Art Farmland, wo die Ureinwohner, wie die amerikanischen Ureinwohner, in so Reservaten leben müssen. Also der Mars ist schon ein großes Thema in der Science Fiction.
Ja, war er schon immer. Wenn du dir anguckst, die frühen Science Fiction Filme, wenn es darum geht, woher kommen die Außerirdischen, die kamen immer vom Mars.
Na klar, Alter.
Der Mars hatte immer schon eine gewisse Faszination.
Ja, hast du recht.
Immer. Von daher nachvollziehbar, dass da natürlich auch die ersten Gedanken hingehen, welcher Planet zuerst terraformt oder kolonialisiert wird. Wenn es der erste Planet ist, der in der Popkultur die Quelle für außerirdisches Leben ist, dann muss es auch zwangsläufig in der Popkultur der erste Planet sein, den wir kolonialisieren.
Es wird, für mich wenn wir irgendeinen Planet kolonialisieren, wird es auch der Mars sein, der ist einfach sehr nah an uns.
Da würde ich, wie gesagt, nach wie vor mein Veto für einlegen. Ich glaube das nicht.
Okay.
Ich glaube, dass das ein popkultureller Irrglaube ist. Okay. Genauso wie das Aliens vom Mars stammen, wird Mars nicht der erste Planet sein oder überhaupt ein Planet sein, den wir terraformen. Mhm. Dass wir den
terraformen, glaube ich auch nicht.
Dass wir dort Fuß fassen und irgendwelche Menschen auf dem Mars rumdappen werden. Ja, durchaus.
Forschungseinrichtung mit bisschen.
Aber ganz ehrlich, sehr viel mehr als das, Tourismus. Was auf dem Mond abgeht, wird auf dem Mars auch nicht passieren.
Hm. Es wird schon, von mir aus sind es am Schluss riesige Basen, wo du sogar vielleicht als Tourist hinkommst. Von mir aus.
Und aber wieso du am nicht Schluss, auf dem Mond?
Aber doch auch. Aber dass du am Schluss in einer grünenden Landschaft rumrennst.
Nee.
Das wird, nee. Erstens werden wir es nicht erleben und ich glaube, da werden noch viele hundert Jahre ins Land gehen, bis. Vielleicht ist es sogar physikalisch unmöglich. Ich weiß es nicht.
Ja, Leute, das ist also, um tatsächlich den Abschluss dieser Folge zu machen, wir terraformen unseren Planeten ja auch gerade. Wir arbeiten daran, dass die Atmosphäre immer heißer wird. Und Harald Lesch hat in Alpha Centauri, in der Show, mit der er berühmt wurde, Anfang der 2000er dazu einen schönen Witz abgesondert. Treffen sich zwei Planeten, fragt der eine, wie geht's? Der zweite, ah, nicht so gut, ich hab Homo sapiens. Sagt der erste, keine Angst, das geht vorbei. Ja. Ja, arbeitet nicht zu sehr am Terraforming, liebe Leute. Wir sind gespannt, in welche Richtung die Pisse noch geht. Terraforming an sich ist eine nette Idee, aber noch so beyond von aller Realität, dass wir uns um eher, ich sag mal, irdische, praktischere Dinge in nächster Zeit Gedanken machen sollten.
Es soll immer theoretische Wichser geben, die sich um alles Gedanken machen. Das ist ganz wichtig, ja?
Ja.
Wie gesagt, dieses, wir haben das noch nicht erforscht, also warum sollten wir das erforschen, Argument. Jeder, der so ein Argument bringt, dem gehört sofort die Fresse poliert.
Das ist Quatsch.
scheißegal, scheißegal, welche Wissenschaft die erste und die zweite in dem Argument ist. Ob es jetzt Biologie und damit, komischerweise ist ja immer Meeresbiologie gegenübergestellt mit Raumforschung. Komischerweise, aus irgendeinem Krankengrund.
Ja, ja, ja.
Aber ich habe auch schon andere Argumente, immer aufs Maul, sofort aufs Maul. Ja, ganz wichtig.
Es ist manchmal ein berüchtigter Einwand im Endeffekt. Also ich denke, man muss den Leuten nicht gleich eine von Latz knallen.
Natürlich
so von
nicht, es war ein Witz. Man muss ihnen erklären, warum es Schwachsinn ist. Ganz einfach.
Ich sage, im Endeffekt ist beides wichtig. Ist so, du hast es selber also mal Leute, erwähnt, beides ist scheiße wichtig. Was man mal auch noch mal erwähnen sollte, der Marsplanet hat seinen Namen von Kriegsgott. War das nicht irgendein
der
Kriegsgott?
Das kommt daher, dass der Mars am Himmel, wenn man ihn sieht, er rötlich leuchtet, wegen dem ganzen Sand und dem Shit da. Ne? Und deswegen dachten die Leute an Blut und haben
dann ihn... Siehst mal, wie primitive Wichser wir sind. Eigentlich sollten wir die Planeten 1, 2, 3, 4 nennen, dann wären wir richtig coole Wichser.
Und die Leute dachten damals, oh, der Mars leuchtet rötlich, Blut, das muss der Kriegsgott sein.
Ich will noch eine geile Sache zum Abschluss sagen. Ich habe letztens einer meiner Lieblingspodcasts gehört, nämlich Lex Friedman. Und da war, wie heißt sie, Clara Sosa Silva da. Das ist wie nennt sie sich? Irgendwie eine Astrobiologin? Chemikerin?
Xenobiologin?
Bla bla bla. Keine Ahnung, ich bin zu blöd, um überhaupt ihren Titel auszusprechen. Aber die hat es truff ohne Ende. Und sie hat die These aufgestellt, dass wir nach Phosphin suchen müssen, wenn wir nach Leben suchen wollen. Und sie hat das richtig geil erklärt. Ich bin zu dumm, ehrlich gesagt, um es wiederzugeben. Phosphin, so nennt sie es auf Englisch. Ich hoffe, dass es auf Deutsch auch so heißt. Ich kann es nicht wiedergeben, warum. Aber sie hat ein Paper geschrieben, warum Phosphin ein Zeichen von Leben ist. Es wurde auf der ganzen Welt anerkannt, also es ist ein anerkanntes Paper, hat aber niemanden weiter interessiert, bis wir vor ein paar Jahren oder ich glaube sogar vor 2 Jahren Phosphin auf der Venus gefunden haben. Und seitdem ist ihr Forschungszweig komplett am Ausrasten.
Okay.
Also,
wobei das vor 2 Wochen als falsch Meldung
tatsächlich
aufgedeckt
tatsächlich
wurde.
Tatsächlich,
sie
ich
haben
gehört.
Sich vermischt, es war Schwefeldioxid.
Tatsächlich, verfickte Scheiße, okay, alles klar.
War Schwefeldioxid.
Okay, verfickte Scheiße.
Endlich hat ihm einer das fucking Maul gestopft. Endlich hast du einen auf die Fresse gekriegt.
Ich hab den scheiß Podcast vor 4 Wochen geil. Gehört, das habe ich nicht mitgekriegt.
Ich zeig dir den Artikel
so
gleich.
Geil. Perfektes Beispiel, so funktioniert Wissenschaft.
Ja, genau.
Wir irren uns immer.
Wir irren uns
nach oben.
Genau, sorry, Schadenfreude muss manchmal sein.
Das ist keine Schadenfreude. Ich bin froh, dass
Leute.
Ich nicht dumm sterben muss.
Das ist ganz wichtig, Leute. Freunde, das ist unser Motto. Wir irren uns nach oben. Und jeder, der einen Fehler hier in dieser Team Kirschwässerle-Folge findet, dem sei Ehre zuteil.
Ja, das ist auch dieses, du hast dich blamiert, du warst falsch. Nein, genau das ist nicht der Fall. Ich bedanke mich dafür, dass du mich aufgeklärt hast, dass ich nicht dumm sterben muss. So musst du denken.
Es gibt die Geschichte von...
Vor 4 Wochen war das noch Fakt. Vor 2 Wochen wohl nicht mehr.
Es gibt die Geschichte von einem altehrwürdigen Wissenschaftler, der sein Leben lang einer heftigen Theorie nachhing. Und ein paar Wochen vor seinem Tod wurde er widerlegt. Und er sagte dann zu der Person, die ihm widerlegt hat, vielen Dank, ich bin etwas klüger gestorben.
Danke, dass ich nicht dumm sterben muss. Cool.
War es nicht so, Einstein hat doch selber auch mal gesagt, scheiße, nein, nicht das, Einstein hat ja selber gesagt, ich glaube, es war Einstein, törichte Menschen, wenn du sie korrigierst, fühlen sich angegriffen.
Genau.
Ein weiser Mensch sagt danke.
Richtig, exakt. Und die meisten, es ist so, ihr kennt alle, wenn jemand irgendwas sagt auf einer Party, auch wenn es im Suff ist und du sagst, nee, sorry, ist nicht so, meistens fühlen sie sich angegriffen. Und das ist absolut der falsche Weg. Und da die meisten der Menschen so sind, sind wir eigentlich ziemlich dummt. So sieht es eigentlich aus.
Genau. Wir irren uns nach oben.
Ich weiß nicht, wie oft ich gerade eigentlich gesagt habe, aber fickt euch mal.
Wir irren uns nach oben. Peace, Motherfuckers. Das Team Kirschwässerle klingt sich für heute aus diesem Sternsystem auf. aus. Wir denken weiter über Terraforming nach und überlegen, wie wir die Energie dafür herkriegen.
Dünger haben wir auf jeden Fall.
Dünger, also Methan haben wir auf jeden Fall am Start hier. Ja, damit können wir arbeiten. Mario, Andi, Fab und Fred sagen
Tschüss.
Oh, geil. Ja, yeah. Das muss das Intro sein, Mann.